aus einem verzagten Arsch kommt noch lang kein fröhlicher Furz. Und so ist es. Wenn ich ein altbackener Unternehmer bin, wenn ich ein Griesgram bin, wenn ich nicht loslassen kann, wenn ich alles kontrollieren möchte, wenn ich von meiner Philosophie her im Endeffekt nur ans Geld verdienen denke und nicht an die Entfaltung meiner Kunden und meiner Mitarbeiter, dann werde ich an der Digitalisierung scheitern.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% Zen, den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ein paar der grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Thorsten Schmidt. Er ist mit seiner Agentur Effect Lab Digitalisierungsexperte für Unternehmen. Dich erwartet ein Gespräch über Effektivität von Prozessen, die Voraussetzungen für Deep Work und über ein Unternehmer-Mindset, in dem nicht nur die Kunden im Mittelpunkt stehen, sondern sogar die Mitarbeiter. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Lass uns doch anfangen vielleicht mit dem, wo du ganz banal beruflich stehst. Oder ist banal vielleicht auch gar nicht das richtige Wort. Du bist Unternehmer. Hm. Was machst du?
Vielen Dank. Ich nenne mich als Digitalgestalter und Effektivitätsgestalter. Zum einen, was verbirgt sich dahinter? Wir sind nun mal im Zeitalter der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat ihre Charakteristik, ihre Herausforderungen, ihre Zeit. Und ich meine, über meinen Background, wo wir vielleicht später nochmal dazu kommen, ein Mittel und Wege gefunden zu haben aus der Praxis, wie man einfach durch diesen Dschungel an Möglichkeiten, durch diese Charakteristik, durch diese Herausforderungen der digitalen Welt gut durchkommt, gut sein Unternehmensschiffchen durchbringt. Und zum anderen der Effektivitätsgestalter. Viele denken in der heutigen Zeit nach Produktivität, nach Effizienz, ohne sich nach der Effektivität zu fragen. Und die hängt stark zusammen mit den Zielen, die ich mir als Unternehmen gesetzt habe, mir als Unternehmer gesetzt habe, die mit der Leistungserbringung für meine Kunden zusammenhängen, dass ich dort einfach nicht nur an schneller, höher, weiter denke, mehr Gewinn, mehr Umsatz, mehr Wachstum, mehr Prozesse, schnellere Durchlaufzeiten, sondern auch mal innehalte und sage, was von dem, was ich eigentlich alles tue, zahlt überhaupt ein auf meine Ziele? Habe ich überhaupt Ziele? Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir von Digitalisierung sprechen, dass die Effektivität eigentlich der Haupttreiber ist, den sich moderne Unternehmen, Unternehmen, die stressfrei arbeiten wollen, Unternehmen, die harmonisch mit ihren Teams und Kunden zusammenarbeiten wollen, stellen müssen. Und das ist dann am Ende auch die Lösung.
Du trennst also ganz fein zwischen Effektivität und Effizienz.
Absolut.
Und zwar wie? In drei Sätzen erklärt?
Da gibt es ja die schöne Beschreibung, Effizienz ist die Dinge richtig tun oder möglichst richtig und Effektivität ist die richtigen Dinge tun. Und wenn ich die beiden Dinge zusammenbringe, erstmal frage, was sind überhaupt die richtigen Dinge? Was möchte ich überhaupt tun? Was braucht der Kunde? Was braucht der Mitarbeiter? Was brauche ich? Was will ich im Leben und mit meinem Unternehmen? Dann ist es, das ist der Schritt 1. Und dann kommt die Effizienz dazu, diese Dinge möglichst richtig, möglichst optimal tun.
Und in welche Kultur triffst du hier in Deutschland auf die Unternehmen? Aus dem Bauch raus würde ich sagen, wir sind hier sehr effizient und manchmal gar nicht so effektiv.
Ja, absolut. Wir sind effizienzgetrieben, wir sind produktivitätsgetrieben. Wir möchten mehr. Ich möchte mit meinem Unternehmen mehr Mitarbeiter. Ich möchte mehr Geld, mehr Umsatz. Zu fragen, aber was will mein Kunde überhaupt, das fällt uns schwer. Was will mein Mitarbeiter überhaupt, fällt uns schwer. Wir denken uns immer als Unternehmer oder als Firma, als Unternehmen, dass wir den Kunden ganz genau kennen. Häufig sind aber von unserem Service und von unserem Leistungsangebot, wenn man mal die Gegenseite den Kunden wirklich befragt, braucht er gar nicht alles an der Produktpalette. Sind viele Dinge, wenn wir in die Behörden gehen, auch zu Zeiten von Corona ja natürlich sehr debattiert, wird viel verwaltet, aber viel von der Verwaltungsarbeit muss gar nicht getan werden. Viele von der Verwaltungsarbeit zahlt überhaupt nicht mehr auf Ziele ein. Wir befassen uns häufig nur noch mit Passierschein A38, mit Formularen, ohne im Vorfeld die Effektivitätsfrage zu stellen. Ja. Und jemand, der nun mal sehr schnell ein Formular beantworten kann oder in der Excel-Tabelle irgendwie 17 verschiedene Häkchen setzen kann, der ist zwar sehr effizient, aber nicht effektiv. Und dann kann jemand, der vielleicht in der Hängematte liegt und wesentlich weniger arbeitet, aber die richtigen Dinge tut und weiß auch, was heutzutage technologisch möglich ist und die Werkzeuge kennt, viel, viel mit weniger Input trotzdem noch mehr Output erreichen. Und das ist im Zeitalter der Digitalisierung häufig der Fall.
Ich lese gerade von Timothy Ferris die 4-Stunden-Woche. Da geht es ja auch um also ganz viele solche Paradigmenwechsel. Und es ist für mich von Seite zu Seite erstaunlich, was er macht. Und ich möchte es gar nicht glauben, aber er sagt immer, ey, weißt du, probier's aus, probier's nicht aus, bei mir hat es wirklich geklappt. Und für ihn war das eine ganz große Veränderung in seiner Lebensqualität. Er hat ein bestehendes Unternehmen, in dem er sich totgearbeitet hat als CEO, mit also so 16 Stunden am Tag hat er gearbeitet und hat sich wirklich wie in einer Tretmühle gefühlt, genau was du gerade beschreibst. Er hat schon das alles erreicht, was er machen wollte, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und er hat dann das bestehende Unternehmen umgebaut und hat dann Entscheidungen getroffen, die dann für die Zukunft ihm geholfen haben. Ähnlich wäre es ja, wenn du jetzt sagen wir, den eher ambitionierten Versuch machen würdest, die deutsche Bürokratie immer schnell zu modernisieren, dass das funktionieren würde. Was ist denn leichter? Ein System, das effektiv ist, from scratch zu designen oder eins zu nehmen, was an sich schon läuft. Die meisten Unternehmen laufen ja gerade schon, die meisten Unternehmen sind ja nicht gerade in der Mache. Also eines, das läuft, das Umsatz generiert, das Mitarbeiter hat, das Kunden hat, das so umzugestalten, dass die Reibungswärme vielleicht als Nestwärme wahrgenommen werden kann.
Das ist eine sehr schöne Metapher mit der Nestwärme. Ich habe da wirklich eine radikale Meinung, einfacher ist auf der grünen Wiese zu starten. Gerade in der jetzigen Zeit, gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Machen wir kurze Rekapitulation. Du hast über das Internet, wenn du irgendwie eine Frage hast, kannst du eigentlich, musst du nur Google anschmeißen und recherchieren und du findest irgendwo eine Lösung, einen Service. Im Softwarebereich, Software-as-a-Service-Bereich, in der Bereitstellung von Infrastruktur und von Plattformen. Du findest deinen Arzt übers Internet, du kannst Reviews machen, im Endeffekt alles. Das heißt, die Werkzeuge sind nahezu unendlich verfügbar. Du kannst an weltweite Strukturen ran. Und das heißt, wenn du halt pfiffig bist, wenn du ein Team von Leuten hast und sagst, was wollen wir überhaupt machen, was wollen wir so einen Service gestalten, dann holst du dir deine Bausteine einfach aus dem Internet, sag ich mal abstrakt, und kannst dann natürlich sehr, sehr schnell starten und hast keine hohen Investitionssummen. Ein bestehendes Unternehmen auf der anderen Seite hat gewachsene Strukturen, hat natürlich einen riesen Vorteil und der riesen Vorteil ist, wir haben unsere Kundenbasis, wir haben natürlich auch unsere Reputation, wir haben unser aufgebautes Vertrauen und das Thema Vertrauen ist der riesen Asset, das praktisch ein vorhandenes Unternehmen hat. Aber wenn wir auf die technologische Basis schauen, auf die Infrastruktur, dann haben es viele Unternehmen versäumt, gerade in Deutschland, und das sehen wir ja bei unserer Digitalisierungslücke, egal ob im Bildungsbereich oder klassischen Unternehmen oder bei Behörden, die gewachsenen Strukturen, die uns früher Halt gegeben haben, haben es versäumt, dass es im Zeitalter der Digitalisierung nicht darum geht, diese gewachsenen Strukturen einfach nur irgendwo in die digitale Welt zu bringen, sondern die Prozesse kundenorientiert neu zu denken, vom Kunden her, die Geschäftsmodelle dahingehend anzupassen, was braucht mein moderner Kunde überhaupt, der einfach das Internet als Informationsbasis hat und über das Internet Google anschmeißt und sich seine Lieferanten und seine Kunden sucht, dahingehend auf diese Sucher- und Nachfrage-Thematik seine Serviceprozesse anzupassen, seine kaufmännischen Strukturen anzupassen, seine betriebsinternen Prozesse anzupassen. Und ja, wie man so weiß, jedes große Problem war irgendwann mal klein. Und wenn man das über Jahre hinweg versäumt, und meistens versäumt man es dahingehend, dass es halt die Umsätze passen, wir kriegen immer nur genug Kohle, die Aktionäre sind froh, die Dividende passt, ja. Irgendwann merkt man aber, es kommen junge, knackige Konkurrenzunternehmen, die lösen die Kundenprobleme auf einer ganz anderen Effektivitätsebene. Nicht mehr irgendwie nur 2 Minuten schneller, sondern der Kunde braucht vielleicht einen ganz großen Block eines Prozesses gar nicht mehr. Und spätestens dann bringt halt die Digitalisierung große Unternehmen, die nicht am Zahn der Zeit sind, wirklich ins Wanken. Und dann kann ein kleines Startup mit 10, 20 Mitarbeitern ein großes Unternehmen mit 500 Mitarbeitern plötzlich ernsthaft ins Wanken bringen. Und das sind die großen, großen Herausforderungen. Und nochmal abschließend zu sagen, da hat es natürlich ein Startup wesentlich einfacher als ein etabliertes, großes Unternehmen. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, ich glaube wirklich aus vollster Überzeugung, dass die Unternehmenswelt der Zukunft ein Unternehmensnetzwerk ist und nicht mehr große Unternehmen, die starr sind, auch in der Beratung nicht große, starre Beratungshäuser, wo der Kunde den Zuschlag hat und wo du in Beratertagen dem Kunden irgendwas verkaufen musst und dann deine Mannschaft entsprechend in eine Richtung schulen musst, sondern dass ein Unternehmensnetzwerk, wo in einem Netzwerk jeder Beteiligte sich auf Kernthemen spezialisiert und man dann einfach über loyale, vertrauenswürdige Partnerschaften die Fachexperten zusammenbringt und der Kunde dann einfach von einer Leistung aus einem Fachexpertennetzwerk profitiert und nicht mehr aus schwergewichtigen, altbackenen Strukturen, wo es länger dauert, die Prozesse anzupassen, als in der Zeit ein neues Unternehmen zu gründen.
Das bezieht sich jetzt aber weniger auf physische Güter, sondern da geht es jetzt um ideelle Güter, also sprich die Beratungsbranche an, aber letztlich ist die ja nur ein Teil eben von der ganzen Dienstleistungswelt.
Definitiv primär, ich sag mal, das ist ein Kontinuum. Je mehr ich natürlich als Unternehmen im Informationssektor bin, gibt es ja auch das schöne Begriff der Wissensarbeit. Das heißt, natürlich Schreibtischtäter bin, in verteilten Strukturen arbeiten kann, kein Fieldworker bin, wo ich wirklich auch entsprechend physische Güter und Produkte habe oder wirklich noch an der Basis bin. Da habe ich es natürlich wesentlich einfacher. Das muss man fairerweise da dazu sagen. Aber ich will nicht sagen, dass ein Handwerksbetrieb oder ein, ich sage jetzt mal, Spielwarenhersteller nicht in dem Maße natürlich, aber auch in einem großen Maße von diesen Faktoren profitieren kann.
In welchen Bereichen denn seines Unternehmens? Weißt du, es fällt mir so schwer noch, mir vorzustellen, wie das zum Beispiel an einer Produktionslinie in der Werkshalle ausschaut. Da kenne ich natürlich diese Industrie 3.0-Filme, wo dann irgendwelche Roboter miteinander sich unterhalten und dann fahren die Sachen richtig. Natürlich, das ist alles Digitalisierung. Aber da ist der Mensch ja komplett rausgearbeitet eigentlich. Bei dir ist der Mensch eine ganz zentrale Figur in deinen Gedankengängen.
Im Endeffekt, was unter diesem Industrie, ich glaube 4.0, wird es dann jetzt praktisch als Buzzword beschrieben. Es sind ja nur Buzzwords. Und anderes Wort ist ja auch das Internet der Dinge, IoT, Internet of Things. Was spielt da eine Rolle? Im Endeffekt ist auch durch den Faktor Internet und durch das Fortschreiten der Technologie macht es mittlerweile Sinn, jedem einzelnen physischen Produkt, oder ob es Sinn macht, ist die zweite Frage noch, aber jedem physischen Produkt kann man streng genommen eine IP-Adresse geben. Und dadurch wird jedes physische Produkt irgendwann intelligent. Das heißt, theoretisch kann mir mein Kugelschreiber sagen, welchen Füllstand er hat, und kann mir sagen, wann ich eine neue Kugelschreibermine ihm geben soll. Ob das sinnvoll ist oder so, sei dahinter gesteckt, das ist die nachrangige Frage. Auf jeden Fall, wenn man das jetzt auf Dienstleister oder auf produzierende Unternehmen überträgt, ist ja das der große Mehrwert im Bereich Industrie 4.0, Internet der Dinge, dass ich jetzt meine Produktionsstraßen intelligent mache. Das heißt, ich kann natürlich auch überall sagen, wann werden Verschleißteile ausgewechselt? Was sind die Durchlaufzeiten von meinen Themen? Wie, wenn ich mehrere Maschinen habe, wie stark sind die ausgelastet und kann diese Informationen verarbeiten? Was ein Mensch natürlich klassisch niemals könnte. Und diese Verarbeitung zu zentralen integrierten Daten bringen und aus diesen integrierten Daten für mich wiederum ein Dashboard bauen, was ich menschlich lesbar gestalten kann. Und dann der Werkstallenleiter hat ein anderes Dashboard wie der Unternehmenslenker. Aber im Prinzip kann ich dann aus diesem Dashboard, aus den Daten Erkenntnisse ableiten, um mein Geschäft besser zu machen. Und dort spielen natürlich die Prinzipien der Effektivität aus einer Riesenrolle. Ich kann mir fragen, was sind halt am Markt entsprechend verfügbare Maschinen? Wo sind Maschinen intelligent? Wie kann ich meine Produktionsstraße heutzutage entsprechend aufbauen? Wie kann ich die Servicebereitstellung, wenn jetzt zum Beispiel eine Maschine eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten zwei Wochen kaputt zu gehen, kann ich schon mal die Teile automatisiert bei meinem Hersteller bestellen, kann schon mal meine Serviceabteilung, meine Wartungsabteilung bereit machen, dass die Maschine entsprechend mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaputt geht und kann schon mal Servicezeiten dort mit einplanen. Und so kriege ich meinen gesamten Betrieb, ja, auch vielleicht in einem etwas geringeren Bestandteil wie in einem reinen Agentur oder in einem Bereich der Wissensarbeit. Aber da kriege ich schon mal große Bereiche meines Betriebs mit der richtigen Denke auch auf ein ganz anderes Effektivitätsniveau. Und vor allem, wenn man an das Thema denkt, neue Geschäftsmodelle, die existieren, wo ich früher mir noch jede Maschine selbst gekauft habe, kann ich heute dran denken, wenn ich meine Lieferanten oder Partnerunternehmen entsprechend damit vernetzen kann, kann ich sozusagen eine automatisierte Auslastungsplanung mit ranhängen. Gibt es mittlerweile auch viele schöne Tools. Und entsprechend vielleicht Maschinenparkvermietung mit entsprechend ranbringen und einzelne Bereiche dort durch Vernetzung, durch Prinzipien der Digitalisierung auch Kosten sparen am Ende des Tages. Und wenn man noch dran schaut, jedes produzierende Unternehmen und jeder Handwerksbetrieb hat eine nicht zu verachtende kaufmännische Abteilung oder Verwaltungsaufgaben. Wenn ich an Rechnungsstellung denke, wenn ich an Rechnungseinscannen denke, wenn ich an den After-Sales-Bereich denke, wenn jemand zum Beispiel von mir ein physisches Gut kauft und dann, was mache ich mit der Bedienungsanleitung? Ich habe ein geiles Tool, einen geilen Netzwerkpartner, da hast du auf deinem Mixer, den du kaufst, einfach nur einen QR-Code, den scannst du mit deinem Handy ab und kommst einfach auf die Bedienungsanleitung drauf, auf technische Hintergründe, auf verschiedene Produktinformationen, kannst einen Videocall deinem Kunden anbieten, wie du entsprechend, auch wenn du irgendwelche Fragen hast zum System, hast die wichtigsten FAQs, also häufig gestellte Fragen mit dran. Das sind im Bereich Game Changer, wenn ich von solchen Software-Tools Gebrauch mache. Und nicht, dass ich irgendwie eine altbackene Hotline habe oder irgendjemand per Fax sich bei mir meldet oder über eine E-Mail schreibt und sagt, ey, mein Mixer ist kaputt, ich brauche Ersatzteile, habt ihr was da für mich? Sondern ich habe im Endeffekt auch Self-Service, kann ich meinem Kunden dann viele Dinge videobasiert bereitstellen. Und jetzt kommt der Trick 17, wie es eigentlich schon von YouTube und Co. gewohnt ist. Also wir sprechen hier nicht mehr von irgendwelchen krassen Sachen, sondern der Nutzer ist ein starker Kunde. Der Kunde ist verwöhnt durch Facebook, Google, LinkedIn, Xing und YouTube und Co. Und es ist für ihn eigentlich nur ein kleiner Switch, sich mit diesen neuen Möglichkeiten vertraut zu machen.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedankengang, sowas einzuscannen und dann erstmal richtige Informationen zu bekommen. Ansonsten erlebe ich das ja viel, wenn ich muss ja doch, weil irgendwas kaputt ist, nachschauen, wie ich es hinkriege. Und ich stocher dann auf Unternehmenswebseiten rum, bis ich dann was gefunden habe. Was du hier gerade beschreibst, ist quasi eine produktspezifische Landingpage.
Ha, genau. Und das ist mittlerweile, da brauche ich keine 20.000 Euro in die Hand zu nehmen, um mir sowas programmieren zu lassen. Das ist ja zum Beispiel ein Aspekt der Digitalisierung. Und auch meine Tätigkeit, dass ich sogar sage, hey, lieber Kunde, ist ja ähnlich wie beim Allgemeinarzt. Ein schlechter Allgemeinarzt ist derjenige, wo der Kunde, der Patient kommt und du verschreibst ihm einfach irgendwelche Pillen, ohne sich mit ihm gemeinsam befasst zu haben, sondern über richtige Fragen, über sich mit befassen, kann ich dann natürlich auch aus meinen Recherchen, die ich seit mittlerweile 20 Jahren tue, in der Regel schon sehr gut einem Kunden ein Tool empfehlen, wo er dann keine 20.000, 30.000 Euro sich extra was entwickeln lassen muss, sondern wo er vielleicht einfach nur ein paar hundert Euro monatlich zahlt und im Endeffekt den ganzen Service seinen Kunden sofort innerhalb von 1-2 Wochen bereitstellen kann. Videos hochlädt, wie sowas zu bedienen ist, einen Feedback-Kanal aufbauen kann. Das heißt, wenn er es möchte, kann der Kunde sofort jederzeit ihn anchatten und Fragen stellen. Natürlich erst, wenn er vorher die wichtigsten Fragen durchgegangen ist und sich im Endeffekt, wenn er ein Weihnachtsgeschenk nachts um 11 Uhr auspacken möchte, sich sozusagen selber helfen, wenn er die Bedienungsanleitung interaktiv anschauen möchte oder noch eine Frage hat.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, sowohl für das physische als auch für das ideelle Gut. Das war vorhin das, wo ich es nicht zusammengebracht habe. Aber das ist spannend, wenn es so vom Kunden her gedacht wird. Ich dachte auch bei den Beschreibungen, die du vorhin hattest, wie zum Beispiel dann auf den verschiedenen Ebenen im Unternehmen die einzelnen Leute unterschiedliche Dashboards haben, also wo es um so diese Mensch-Maschine-Interaktion geht. Da wird ja letztlich der Mitarbeiter auch als Kunde gesehen. Oder ist das eine übertriebene Darstellung? Also einer, der Bedürfnisse hat und der auch was haben möchte, ein Ziel erreichen möchte?
Sehr guter Aspekt. Also das ist eine der zentralen Herangehensweisen, insbesondere, ich sage jetzt mal, von einem guten Berater an sich, aber insbesondere auch von meiner Arbeit in der als Digitalgestalter, dass du zwei zentrale Figuren hast, oder wenn man es mal zusammenfasst, es gibt die schöne Customer Journey, ja, die Kundenerlebnisreise, wenn man so will. Und klassischerweise wurde da im Endeffekt ja mein Hauptkunde, wer ist mein Hauptkunde, ja der mir das Geld bringt, bezeichnet. Und das machen ja viele Unternehmen schon chronisch und instinktiv schon immer richtig. Das heißt, ich mache mein Marketing, was am Kunden ansetzt. Ich mache im Endeffekt, betreue meinen Kunden, denke durch die Brille des Kunden. Auf dem Papier zumindest, ja. Die andere Herangehensweise ist, wer sind denn noch die Nutznießer von dem ganzen System? Und da sind wir spätestens im digitalen Zeitalter von der Employee Journey, der Mitarbeitererlebnisreise angekommen. Und ich finde, es ist genauso wie beim Kunden ist, wenn ich das richtig definiere, dann fängt es davon an, wie mache ich mein Recruiting? Welche Mitarbeiter möchte ich überhaupt an mein Unternehmen ranführen? Das fängt auch, da sind wir sehr, sehr schnell dadurch auch bei der Unternehmensvision, bei Mission. ich sage immer, wer eine klare Unternehmensvision hat, wer eine geile Unternehmensvision hat, der braucht kein großes Employer Branding machen. Der zieht Mitarbeiter, die sich mit entsprechend motiviert sind, von vornherein an wie ein Magnet. Und da beginnt die Employer Journey. Leute, begeisterungsfähige Leute zu finden, die vielleicht sogar mal Kunden gewesen sein können, die Fans sind von den Produkten und der Dienstleistung des Unternehmens und dann einfach sagen, ich finde euren Laden so geil, ja, ist ja vielleicht auch in anderen Bereichen, im Klinikum, in Behörden, ich habe die Wahl zwischen 20 Kliniken zu arbeiten, aber ich möchte bei euch arbeiten, weil ihr habt einfach eine geile Führung, ihr habt geile Arbeitsprozesse, ihr habt einfach eine geile Vision, eine Mission, die das Ganze überstrahlt. Deswegen wähle ich auf der abstrakten Masse euch. Und egal welche Branche, egal welches Unternehmen, so beginnt die Employer Journey. Und dann geht's weiter, wie ist mein Onboarding? Alte Welt ist, ich komme einfach an. Wenn das Unternehmen mich mal ans Unternehmen gebunden hat, dann ist das ganze Marketing beendet. Sozusagen, dann kommt Alltag an, dann wartet man 2 Wochen auf den Laptop, dann befasst sich, ich sage jetzt mal, sorry für meine Ausdrucksweise, keine Sau mit mir, dann bin ich irgendwie allein auf einer Front. Dann sagt halt jemand, ach, schau mal da, wir haben ein Unternehmenswiki, lest dir halt mal die Sachen an, hier hast du Literatur, lest mal irgendwie rum, wenn du Fragen hast, komm. Und dann bist du eigentlich die ersten Wochen völlig lost. Und ein modernes Unternehmen, stellt hier halt den Mitarbeiter nach dem Blended Learning Prinzip Schulungsvideos bereit, hat einen Kurs, einen paar Tages Online-Kurs, den sich der Mitarbeiter selbstgesteuert anschauen kann. Wenn er was nicht verstanden hat, spult er das Ganze nochmal 10 Minuten zurück, schaut sich's nochmal an und fragt dann erst seine Kollegen, wenn er im Endeffekt dann eben noch was nicht verstanden hat. Und häufig gibt's ja viele Fälle, die man einfach videobasiert viel besser lernen kann und die sich auch standardisieren lassen. In dem Fall, wie das Unternehmen tickt, wie die Auf- und Ablauforganisation vom Unternehmen sind, ist natürlich auch irgendwann heftig, wenn ich das immer wieder auf der Tonspur neu erklären muss. Wenn ich das aber einmal hochwertig produziert aufnehme und Mitarbeiter an mein Unternehmen das Ganze zeige, auch aufwendig mal Videos einstreuen kann, wie die anderen Filialen so aussehen, was das Kerngeschäft so aussieht, wie die Gründerstory dahinter ist. Vielleicht auch, selbst wenn der Gründer in Rente ist, 10 Minuten irgendwelche persönlichen Notizen vom Gründer, was die Philosophie war, warum er oder sie das Ganze damals gegründet hat, vielleicht so ein paar Kundenstimmen hat, dann kann ich eine ganz andere Experience liefern zu dem Mitarbeiter. Und selbst wenn ich im Alltag entsprechendes mal vergessen habe, dann kann ich die Onboarding-Unterlagen auch Mitarbeitern fürs Daily Business bereitstellen. Dann kann ich die Vision lebendig machen über Videos, über auch einen Chat, wenn ich Fragen habe zur Vision, dann ist das nicht irgendwie, dann werde ich nicht ausgelacht von meinen Kollegen. Dann ist ein QM-Handbuch nicht irgendwie einmal geschrieben und nur wenn einmal im Jahr der QM-Beauftragte klingelt, muss jeder irgendwie noch Dinge schnell auswendig lernen. Sondern dann wird die Vision und QM-Standards zu einem wirklich lebendigen Themen im Unternehmen. Und was das dann für Ausprägungen sind, dass ich dann ein Dashboard habe, dass ich einen unternehmensinternen Blog habe, dass ich im Endeffekt einen unternehmensinternen Newsletter habe, eine Community habe, dass die Mitarbeiter sich effektiv in dem Fall auch vernetzen können, Fragen mitkriegen, Mitarbeiter meistens. Es ist irgendwie auch langweilig, wenn jeder Mitarbeiter ähnliche Fragen stellt. Viel sinnvoller ist, wenn ein Mitarbeiter eine Frage stellt und die anderen Mitarbeiter auch denken, ach, die Frage hatte ich auch, ach, die wurden jetzt zentral schon beantwortet, also für mich geklärt. Und diese ganzen Aktivitäten von die Kommunikationsprinzipien, moderne Kollaborationsprinzipien, fließen alle mit ein, wenn man sich einfach wirklich ernsthaft mit der Employee Journey auch im Unternehmen auseinandersetzt. Der wichtigste Punkt von dem Ganzen ist das Thema Mindset. Es kommt auch vor, dass ich Kunden oder potenzielle Kunden ablehne, weil die einfach sagen, ich brauche eine Website, ja, oder ich brauche irgendwie jetzt, ja, mach halt dieses Office 365, ja, das brauche ich, ja, oder die Google Cloud, oder ich muss jetzt irgendwie agieren, ja. Es darf aber nichts kosten und im Endeffekt muss es eher nächste Woche bereitstellen sein. Sorry, Leute, ja. Wir sprechen hier von einer Zeitenwende. Digitalisierung heißt nicht, dass ich irgendwie die Website von WordPress auf Typo 3 bringe oder dass ich irgendwie Word 2013 in Word 2016 bringe, ja, sondern umgesetzte Digitalisierung heißt, ich fange, sorry meine Ausdrucksweise, anders zu denken, die modernen Prinzipien aufzugreifen und die in mein Unternehmen einfließen zu lassen, am besten vom Kopf in die Unternehmung. Der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn ich als eine mir nahestehende Person hat mal gesagt, aus einem verzagten Arsch kommt noch lang kein fröhlicher Furz. Und so ist es. Wenn ich ein altbackener Unternehmer bin, wenn ich ein Griesgram bin, wenn ich nicht loslassen kann, wenn ich alles kontrollieren möchte, wenn ich von meiner Philosophie her im Endeffekt nur ans Geldverdienen denke und nicht an die Entfaltung meiner Kunden und meiner Mitarbeiter, dann werde ich an der Digitalisierung scheitern. Und dann werde ich nämlich nicht dran scheitern, weil ich irgendwie ein falsches Tool verwähle, sondern dann werde ich dran scheitern, weil ich das volle Potenzial meiner Mitarbeiter und meiner Kunden als Feedback-Instrument nicht ausreichen kann. Und dann werde ich teure Workshops halten müssen, wo man irgendwie Scrum und Agilität irgendwie in Unternehmung reinbringt. Aber die werden einfach verpuffen. Und wenn sie nicht verpuffen, dann werden sie einfach nicht die volle Schlagkraft entfalten, die ein Unternehmen hat, wo ich eine Führungsmannschaft habe. Und in heutigen Zeiten muss man auch sagen, Führungsfrauschaft, ja, im Endeffekt ein Team, die entsprechend auch miteinander es verstanden haben, sich zu vernetzen, sich zu integrieren. Und dann, wenn ich das verstanden habe, kann ich mir auch die richtigen Werkzeuge und Bausteine aus diesem Pool an umfassend vorhandenen Möglichkeiten auswählen. Und dann ist der Kunde nicht nur mein Kunde, sondern der Kunde ist mein Partner, vielleicht sogar auch mein Freund. Ja. Klar gibt es Geschäftsmodelle, wo das im Massenmarkt nicht so leicht umsetzbar ist, aber ich würde auch da die These machen. Beispiel Apple, ja. Apple hat es geschafft, Kunden zu Fans zu machen. Die Feedback-Prozesse auch so zu vereinfachen, wenn irgendwas nicht geht, kannst du sogar im Betriebssystem an vielen Bereichen einfach selber sagen, was nicht geht. Feedback ist nicht irgendwie ein altbackener Feedback-Fragebogen, sondern ich kann an unterschiedlichen Facetten angeben, kurz und bündig, wie ich das Ganze finde. Und aus diesen Daten erkennt Unternehmen wie Apple Erkenntnisse. Und ich muss kein Siemens sein, kein Google, Apple, Microsoft und diese Prinzipien in mein Unternehmen fließen zu lassen, sondern das geht mittlerweile auch als 10-Mann-Unternehmen oder als Startup. Ich brauche nur das richtige Mindset, entweder das selber einzufließen zu lassen oder Leute zu kennen oder jemanden mal ja zu beauftragen, wie mich zum Beispiel, der einem hilft, einfach solche Erkenntnisse zu gewinnen.
Und wie kommt man denn an so ein Mindset ran? Was war denn dein Erweckungsmoment, wo du verstanden hast, dass das jetzt wirklich ein anderer Schnack ist als die Welt, in der wir aufgewachsen sind?
Jetzt wird's philosophisch, aber genau das ist es. Wir Menschen sind natürliche Wesen. Wir Menschen sind nur mal Menschen und keine Maschinen. Im Unternehmenskontext versuchen in der heutigen Zeit aber viele Unternehmen oder Unternehmer ihren Betrieb so aufzubauen, als würde man Maschinen managen. Und als ich selbst begriffen habe, dass der 17. Scrum-Workshop oder der 17. Digitalisierungsworkshop oder irgendwelche Arbeitssicherheitsschulungen und irgendwelche anderen Dinge oder so Sprüche wie Privatleben hat im Betrieb nichts verloren oder das ist jetzt Privates, darüber diskutiert man nicht. Wer solche Sprüche in seinem Unternehmen wirklich noch in der heutigen Zeit gelten lässt, der hat hat es nicht begriffen, dass Menschen ein soziotechnisches System sind und im Kern Unternehmen Menschen sind. Und Menschen miteinander klarkommen müssen und Menschen miteinander einfach im Endeffekt gerne Geschäfte mit Menschen machen und ähnliche Menschen sich gerne ähnliche Menschen anziehen und Kunden in unserem heutigen Zeitpunkt auch gerne Vertrauen haben und am Ende des Tages nicht immer nur der Preis zählt, Geist ist geil, sondern im Endeffekt zählt, einen Partner zu haben, ein Unternehmen zu haben, dem ich selbst vertraue, dass ich selber auch im Endeffekt geil finde und das mir Spaß macht und im Endeffekt keinen gerne habe, der mich verarscht und keine Unternehmen gerne arbeite, selbst wenn ich Hunderttausende von Euro im Monat oder im Jahr kriege, aber im Endeffekt Burnout bekomme oder scheiß Kollegen habe, einen scheiß Chef habe, dass das am Endeffekt Werte sind, die zählen. Und als ich das selber begriffen habe und selbst an Zeiten war, wo ich auch in 12, 14 Stunden Tage hatte und nur noch mit dem Consulting-Koffer rumgereist bin im Land und gemerkt habe, dass eben die Technologie und die Organisation und diese Sachen wichtig sind, aber wie die Effizienz im Verhältnis zur Effektivität. Es ist weiß Gott nicht unrelevant, dass man effizient ist und dass man produktiv ist. Aber ohne vorher die Frage zu stellen, wer bin ich, welcher Mensch bin ich, was will ich erreichen im Leben, was will ich für Unternehmensumfeld, was will ich für ein Unternehmen, in dem ich arbeite, dann wird's auch nichts mit dem anderen Zeug. Dann kann ich mir noch 17 Tools anlachen, dann wird das Tool mir niemals dahin bringen, wo ich eigentlich hin möchte. Und dann wird mich, um das aufs Unternehmen zu bringen, dann wird mich das Unternehmen als Mitarbeiter oder als Unternehmer nie dahin bringen, dass ich im Endeffekt zu meinen eigentlichen Zielen komme. Und dort sind wir wieder jetzt dabei. Und diese Erfahrungen, diese wirklichen persönlichen Erfahrungen, auch Schmerzen, auch, ich sag mal, ich hatte kein Burnout, ja, aber ich hatte Burnout-ähnliche Zustände, wo ich gemerkt habe, jetzt langsam wird's irgendwo kritisch, es machen Dinge, die du immer gemacht hast, nicht mehr so viel Spaß wie früher und deine Freunde rufen dich nicht mehr so an wie früher, weil sie sagen, du hast doch eh nicht Zeit für uns. Spätestens bei solchen Dingen sollte man die Reißleine ziehen und einfach mal drüber nachfragen, ob einen die Dinge, die man wirklich tut, auch darauf einzahlen, was sie wirklich tun. Und dann ist der einfache Schluss daraus, als Unternehmen ist eine Ansammlung von Menschen und eine Ansammlung von Menschen hat genauso eine Unternehmensvision, eine Mission und im Endeffekt sollte sich die Ziele stellen wie das Individuum an sich. Und deswegen mache ich keine Trennung mehr zwischen persönlichen Themen und Themen des Unternehmens. Andere Ausprägungen ja, andere Fragestellungen ja, andere Mechanismen und Werkzeuge ja, aber das Unternehmen, deswegen behandle ich das, ein Unternehmen genauso wie das vielleicht auch ein guter Arzt mit einer Privatperson tut.
Auf jeden Fall, das ist ja eine vertikale Gliederung. Letztlich die Gesellschaft ist ein Organismus, Unternehmen sind ein Organismus, die kleine soziale Gruppen, die kleinste vielleicht die Familie oder die Paarbeziehung ist auch ein Organismus, wo automatisch Aufgaben bei einem eher gelagert sind, dann beim anderen. Also das, was ja ein Organismus ausmacht, ist, dass da drin Organe sind. Und Organe sind spezialisierte Zellen. Und die können eine Funktion besser als eine andere Zelle die Funktion kann. Oder vielleicht kann die andere Zelle das gar nicht. Und dann kann es durchaus sein, dass eben Leute ganz bewusst, und das hören wir, wenn wir jetzt nach Diversität rufen in den Unternehmen, da kommen bessere Ergebnisse raus. Und wenn man ganz bewusst sein Team so aufbaut, dass es ein Organismus ist, dass dabei eben nicht gleichartige Menschen zusammenkommen, dann ist sicherlich so, dass das Ergebnis besser sein wird, weil mehr unterschiedliche Blickrichtungen drauf kommen. Es müssen nicht mal fachlich unterschiedlich spezialisierte Leute sein. Die können schon, finde ich, aus der gleichen Herde kommen, aber eben möglichst als Menschen diversifiziert.
100% Zustimmung. Und das ist ja wirklich, was ist der... Ich habe digital, wenn man so diese Dualität nimmt, vieles im Leben ist ja, hat eine Dualität, ein duales Prinzip. Und wenn man jetzt mal Digitalisierung hernimmt, dann ermöglicht uns Digitalisierung auf der einen Seite die ganzen schon angerissenen Aspekte, Leistungserstellung auf einer völlig neuen Ebene, schafft viel Freiheit, schafft viel Dinge, wo ich früher noch 17.000 Tools gebraucht habe oder irgendwie was altbacken gemacht habe, 17 Formulare, kann ich es mittlerweile einfach in einer App ganz anders schön erledigen. Super geil, ja. Ich kann, schauen wir uns die Zeit in Corona an, ich kann verteilt arbeiten durch digitale Hilfsmittel, ich kann als digitale Nomade leben, ich kann miteinander einfach viel, viel Gutes tun. Auf der anderen Seite, der große Gegentrend, nehmen wir einfach mal Information Overload, ja, Burnout, Depression, richtige Probleme, verloren sein in der Möglichkeit, die Lösung, welche Lösung soll ich verwenden für mein Problem? Ich kenne mein Problem noch nicht mehr gescheit und im Endeffekt kenne ich vielleicht hunderte Lösungen, aber was, ich habe nicht unendlich viel Zeit, diese Lösungen alle anzuschauen. Und Digitalisierungsberatung und Effektivitätsberatung heißt für mich genauso, nicht das eine oder andere in den Vordergrund zu stellen, sondern im Endeffekt das innewohnende Prinzip seiner Dualität. Und dadurch einfach zu sagen, wir schauen uns das Ganze an. Wir schauen uns an, und da passt dein Beispiel mit dem Organismus sehr gut. Hey, ich kann der geilste Marathonläufer sein und super coole Laufschuhe haben und so weiter. Wenn mir jemand die Leber rausnimmt, weil ich eine Leberzirrhose habe oder weil ich im Endeffekt da ein Problem habe mit einem Organ, dann nützt es mir gar nichts, noch den 17. Lauftrainingsworkshop zu machen und mein Herz zu stärken oder meine Lunge zu stärken oder vielleicht im Endeffekt noch einen abzunehmen, dann habe ich ein Problem. Sorry für meine Ausdrucksweise wieder. Das heißt, wenn man Unternehmen als Organismus anschaut, dann sprechen wir immer von der Ganzheitlichkeit. Wir sprechen immer davon, wie tickt, fühlt und handelt das gesamte Organisation als Einheit. Und wenn man das verstanden hat, ja klar, dann können wir je nach Unternehmensgröße dann natürlich in die Details gehen. Wenn ich einmal meine Unternehmensvision, meine Unternehmensmission definiert habe, gestaltet habe, dann kann ich eintauchen, wie ist denn die Vision am Standort XY? Wie ist denn die Mission im Team XY? Welche Quartalszahlen existieren daraus? Was sind die Ziele, die sich aus den Quartalszahlen und Zielen entsprechend ergeben? Was sind die Teamziele? Was sind die Individualziele? Ja. Aber ohne diesen großen Überbau, dann tappe ich einfach im Dunkeln. Und ohne diesen großen Überbau, und das machen viele Unternehmen leider, die dann wirklich in ein Intranet irgendwie 100.000 Euro stecken, die dann eine Website bauen für 200.000, die eine Werbeagentur engagieren für 300.000, die dann alle eine Kampagne machen, die, jetzt kommt's lustig, die PR-Kampagnen machen, Employer-Branding-Kampagnen, dass im Endeffekt das Unternehmen toll dargestellt wird. Hä? Wenn ich ein geiles Unternehmen mag, wo meine Mitarbeiter selbst mit jedem Tag sehr gerne auf dem Arbeitsunternehmen gehen, dann mache ich vielleicht nicht so geil, perfekt gestyltes Video, aber ich habe echte, authentische Beiträge von meinen Mitarbeitern, die ich auf die Website bringen kann. Und das ist, ich muss, und da kommt wieder die Effektivitätsfrage, ich muss mein Unternehmen ganzheitlich denken und im Idealfall macht es der Unternehmer, im Idealfall macht es die Führungskriege, der Management und Leadership. Im Endeffekt, im Idealfall habe ich gute Manager und gute Leute, die Leadership an den Mann und an die Frau bringen. Und dann tickt das Unternehmen. Und ich glaube, diese Unternehmen haben auch im Zeitalter der Digitalisierung tendenziell weniger Probleme. Aber in Unternehmen, wo es da schon krackt, wo der Unternehmer sagt, ich möchte nur Geld verdienen, alles andere ist mir scheißegal, und wo ein signifikanter Anteil der Führungsriege da nicht die ordentlichen Skills und das ordentliche Mindset hat, dann bin ich in Unternehmen, wo das Problem ist, meine Leber ist kaputt, aber ich baue mir noch eine dritte Niere rein. Ja? Oder ich hol mir noch eine Prada- oder Gucci-Jacke, damit das Ganze nach außen schön aussieht, aber im Endeffekt hängt es dran. Und es kann gut gehen, ja. Jetzt ist nämlich mein Fachgebiet, du merkst, ohne Leber kann man wahrscheinlich nicht so lange überleben. Aber im Endeffekt selber ist, es kann vielleicht gut gehen, dass wir vielleicht, wenn mein Bein irgendwie amputiert ist, dann kann ich vielleicht noch anders leben, dann bin ich eingeschränkt, aber es macht mir nichts, ja. Aber wenn ich damit einen Marathon laufen will, dann habe ich halt ganz andere Probleme. Und spätestens dann, wenn die Konkurrenz kommt und wenn wir in eine Situation der Vergleichbarkeit kommen, dass die Konkurrenz plötzlich bei uns unsere Kunden abgreift, viel schneller dabei ist, spätestens dann, und dann ist es meistens schon zu spät, kommen Schwachstellen ans Licht, die oftmals ein Unternehmen halt über 10 Jahre, 15 Jahre ignoriert hat.
Ja, wenn Ebbe ist, siehst du, wenn die Badehose anhat.
Ja, oder Scheiß. Oder schön wird auch, wenn es in meinem Lager hinten schimmelt. Ich habe aber genug Bestände drin, genug Produkte. Dann merke ich es erst, wenn ich keine Produkte mehr habe, wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe, dass mir die Ware von hinten komplett weggeschimmelt ist. Wie du sagst, da gibt es schöne, viele Metaphern. Und die kann ich nur durch Ganzheitlichkeit lösen.
Ja, hier das mit der Badehose ist 1:1 geklaut. Tobias Beck steht gerade sehr auf diesen Satz und sagt den immer wieder mal. Und ich finde, das Bild ist magisch. Und es sagt genau das aus, was du gerade sagst. Also von oben schaut es eigentlich alles ganz okay aus. Und dann kommt Ebbe. Und dann muss man drauf gucken. Was ist denn deine große Vision für dein Unternehmen? Deine Mission, deine Vision.
Also ich lebe wirklich das vor und ich möchte mich auch an meinen Worten messen lassen, nach dem Motto, ich helfe Organisationen, ihre digitale Weiterentwicklung zu gestalten. Das ist auch wirklich meine Vision, ist einfach zu diesen, ich, als Vermittler zu vernetzen zwischen diesen beiden Welten. Auf der einen Seite Information Overload, auf der anderen Seite die Riesenchancen durch Digitalisierung. Dort einfach ein Leuchtturm zu sein für Unternehmen, für Unternehmer, dort einfach bei den Fragestellungen zu helfen und auch selber das in meinem Unternehmen anzuwenden. Ja? Wenn mich jemand nach einem Buchhaltungssystem fragt, dann werde ich selber sagen können, ich nutze das und das. Und weil ich irgendwie jemandem was verkaufen möchte. By the way, ich kriege auch keine Provision von meinen Netzwerkpartnern, das möchte ich auch nicht, sondern ich empfehle immer nur das, was ich im Endeffekt zum Zeitpunkt X wirklich als das für mich Beste und für die Situation angemessen und Beste halte. Und ich möchte selber und ich bin selber ein kundenzentriertes Unternehmen. Bei mir steht der Kunde im Vordergrund. Und meine praxiserprobten Erfahrungen und Werte möchte ich jeden Tag durch mein Agieren dem Kunden vertrauensvoll weitergeben. Und nicht nur irgendwie, dass ich authentisch sein möchte, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Bei mir kann auch mal Fäkalsprache kommen. Bei mir kann es auch mal deftig zugehen. Das muss halt der Kunde damit in Kauf nehmen. Politisch korrekt ist bei mir manchmal nicht so der Fall. Aber es kommt von mir aus meinem Herzen und von mir aus meinem Inneren. Und bei mir in meiner Vision geht es auch darum, ist meine Mission, dass ich im Endeffekt erweiterte Sichtweisen schaffe zu diesen Themen. Und mir geht es eher darum, dem Kunden die Sichtweisen gebe, dass der Kunde neue Erkenntnishorizonte hat und dann mit seinen neuen Sichtweisen die Prinzipien, die ich vermittle, viel einfacher und viel besser greifen kann und dadurch einfach dann für sich auch selbst rausfindet, was für ihn das Richtige ist. Und ihn dann bei dem Vorhaben, wenn es sozusagen Klick gemacht hat, zu begleiten, das ist natürlich dann meine Lorbeeren, dass ich im Endeffekt ihn dann einfach auch umsetzen kann und das sind die Früchte meiner Arbeit, wenn er sagt, hey, früher war das alles so und so und mittlerweile kann ich da einfach viel auf einem ganz anderen Effektivitätsniveau umgehen. Das bringt mir Geld und es bringt mir am Ende auch Spaß.
Meine letzte Erfahrung mit so einer Digitalisierungsoffensive war in einem Krankenhaus, wo ich viel auf einer Intensivstation gearbeitet habe. Und dort wurde kurz bevor ich gekommen bin, ein Programm eingeführt, mit dem die Patienten so verwaltet wurden und wo man dann also am Platz auch am Computer machen konnte. Und dann konnte man gucken, was waren die letzten Laborwerte und wie ist Fieber und so. Und die Pflegos haben das dann tagsüber eingetragen und konnte in der Visite lesen und so weiter. Und es war ein erstaunlich schlechtes Programm, weil es sehr langsam gearbeitet hat. Ich habe dann später erfahren, dass es eigentlich für ein OP geschrieben wurde, wo man nur einen Patienten hat, statt 22. Ist in Java-Umgebung geschrieben worden. Und dann hat es natürlich halt, wenn ich da im Nachtdienst dokumentieren wollte, bei jedem Patienten so 1,5 bis 2 Minuten die Daten reingeladen von den letzten Tagen. Und dann konnte ich erst damit arbeiten. Das heißt, bei 22 Patienten, ich war dann dort als zu dem Zeitpunkt ein Facharzt im Nachtdienst, das heißt, ich musste mir jeden einmal anschauen, auch wo die Assistenten halt waren, da habe ich 40 Minuten nur damit verbracht, zuzugucken, wie in eine Java-Umgebung ein Patient reingeholt wird. Ne? Und dann konnte ich mit dem irgendwas machen. Und ich habe dann, damals war ich irgendwie ein bisschen, also war ich unzufrieden, habe das dann auch geäußert. Und dann wurde mir erläutert, dass das auch nicht so ist, dass da irgendjemand aus dem ärztlichen Dienst diese Entscheidung getroffen hat, sondern die Verwaltung. Und die sind total zufrieden, weil dieses Programm hat nämlich A, wenig gekostet und B, was die brauchen für die Abrechnung, das wird einwandfrei ausgelesen und es klappt total gut und es ist ein ganz kleiner Aufwand. Ich fühlte mich, sag mal, tendenziell verarscht. Ne? Ich fand das nicht gut. Und dann war aber auch klar, das wird sich nicht verändern, weil die sind total zufrieden, die Entscheider. Ist es denn, sagen wir mal, außerhalb von diesem wirklich lustigen Ökosystem Krankenhaus, gibt es denn Entscheider, die das anders machen? Was sind da deine Erfahrungen? Es wäre so schön, wenn du jetzt sagen würdest, ja klar, die gibt's.
Punktuell gibt's die. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, warum dieses Beispiel bringt ja diese ganzen Prinzipien, wo wir schon drüber geredet haben, sehr, sehr schön zusammen. Mal zerlegt. Prinzip der Customer Journey oder in dem Fall der Employee Journey, nicht eingehalten. Die Leute, die am lautesten geschrien haben und im Endeffekt die das Ganze, diese Software dann eingeführt haben oder im Endeffekt die Kaufentscheidung oder das Go für die Entwicklung gegeben haben, ist vielleicht nur ein Teilbereich, aber man hat sich nicht angeschaut, wer einfach mit dem ganzen Zeug damit später arbeitet. Und dann diese Elemente völlig vernachlässigt, ja. Und gerade bei, wie es so schön heißt, manuell repetitiven Tasks, Dinge, ist ja schön und gut, wenn es einmal länger dauert, kein Problem, ja. Aber wenn viele, viele Leute, viele, viele Krankenhauspersonal oder viele, viele Mitarbeiter, deswegen wie Reisekostenabrechnung, Stundenkostenabrechnung, welche Medikamente habe ich gebraucht, für was und wen und so weiter. Wenn solche relativ banal klingenden Vorgänge immer wieder gemacht werden, dann habe ich so hohe Opportunitätskosten und verschwende ich mittlerweile so viel Zeit mit einer altbackenen Softwareanwendung, die vielleicht 20.000 weniger gekostet hat. Ja, mag sein. Die vielleicht irgendwie, weil man irgendwie 2, 3 Workshops weggelassen hat am Anfang. Ja, war einfacher. Okay. Aber man die technischen Schulden, die Prinzipien, die vernachlässigten Chancen holen einen über die Opportunitätskosten. Also für die, die es nicht wissen, was Opportunitätskosten sind, die Kosten, die im Unternehmen entstehen, dadurch, dass man in der Zeit, wo man was tut, was anderes viel höherwertiger tun könnte. Und wenn ich die ganze Zeit Excel-Tabellen ausfülle, kriege aber pro Stunde kalkulatorischer Stundensatz 50 Euro als Mitarbeiter jeden Tag oder mein Arbeitgeber zahlt mir das, dann verschwende ich einen riesigen Berg von Potenzial meiner Arbeitskraft, die ich irgendwo in Kundenservice stecken könnte, in Workshops oder vielleicht auch einfach mal nur zum Däumchen drehen, was auch sehr wichtig ist, dass ich mal Ruhe habe und nicht immer nur unter Strom, damit ich nicht Burnout gefährdet bin. Wenn ich diese Prinzipien anwende, dann schaue ich mir an und programmiere eben nicht nur eine kleine App, nächstes Prinzip, Integration, sondern ich schaue mir an, welche Plattform habe ich? Habe ich vielleicht ähnlich laufende Serviceanfragen, Serviceprozesse, die ich bedienen kann? und baue mir gleich ein Kunden- oder Mitarbeiterportal, wo diese verschiedenen wiederkehrenden Vorgänge entsprechend zentral angelegt werden, erweitert werden können, geupdatet werden können und vor allem, wo auch modernste Prinzipien der Softwareentwicklung nicht irgendwie ein kleines einzelnes Java-Programm mehr ist, was auf dem Desktop noch installiert werden muss, sage ich jetzt mal. Gibt es ja viele leider von diesen Karteileichen oder eine Microsoft Access-Datenbank, die ich irgendwie lokal noch laufen lasse, sondern da hilft die Cloud halt wirklich weiter, dass ich sage, ich baue mir eine moderne Cloud-Anwendung, die kann über den Browser bedient werden, über das Tablet oder vom Smartphone aus, je nach Anwendungsfall. Die ist von vornherein sicher, die hat gemeine Compliance-Standards, die hat sogar eine Multifaktor-Authentifizierung, dass ich meine biometrischen Daten nehme und mich dann erst an der Software anmelden kann, wenn ich dazu auch berechtigt bin. Das heißt, solche Prinzipien, die ich gerade aufgezählt habe, die habe ich halt automatisch mit einer modernen Anwendung. Und ob das dann im Microsoft-Ökosystem ist, ja, ob das dann im Google-Ökosystem ist, ob das im Amazon-Ökosystem ist, ob das im vielfältigen Open-Source-Ökosystem ist, es gibt gute Tools, die dann miteinander einfach zusammenspielen müssen. Dafür kommen jetzt Leute wiederum aus meinem Team rein, die einfach dann Cloud-Architekten, Cloud-Software-Architekten sind, die einen dann von der Unternehmensarchitektur, von der technisch notwendigen Architektur dann beraten können. Aber das ist notwendig, diese Denke, diese Offenheit dafür ist notwendig, dass ich eben nicht wieder dabei rauskomme, wie bei deinem Beispiel, und sage, das Tool war günstig, aber im Endeffekt hat es nichts anderes gemacht, als einen scheiß manuellen Prozess in einen scheiß digitalen Prozess überführt.
Es ist auch so, dass die Geschichte, die ich jetzt erzähle, hat mich letztlich dann dazu gebracht, dort zu kündigen. Und zwar wurde dort dann aus einem Grund, warum auch immer, mussten immer die Laborwerte ausgedruckt werden, weil es ja eben auch nicht schnell genug ging, das morgens dann digital am Krankenbett aufzurufen. Also musste nachts der Drucker bestückt werden mit gelochtem Papier und dann musste morgens der Nachtdienst rumlaufen von Bett zu Bett und musste die Laborwerte, die in der Nacht dann als Kumulativbefunde kamen, einheften. So weit, so cool. Es gibt gelochtes Papier, kann man bestellen. Dort hieß es, nee, wir haben euch extra einen besseren Locher gekauft. Das könnt ihr lochen, ihr seid ja eh da. Und das hat nicht mit meinem Selbstbild zusammengepasst. Weißt du? Diese eh da Kosten, ja. Ich habe kein sehr hohes Ross beim Arbeiten. Ich habe selten einen weißen Kittel getragen. Aber ich bin nicht dazu da, weißes Papier zu lochen.
Richtig.
Und das habe ich dann versucht, dort klarzumachen. Und habe das dann auch versucht, mit der Mädel da aus dem Einkauf zu klären. Die hat es überhaupt nicht eingesehen. Und dann war ich irgendwann mal stinkig. Und dann habe ich mal zwei Kartons gelochtes Papier bestellt. Dann meinem Chef einfach die Quittung reingelegt. Und es hat dann auch alles funktioniert. Aber dann ist, nee, also da ist der Drucker gar nicht dafür ausgelegt. Das Papier, was du bestellt hast, ist qualitativ zu hochwertig. Das druckt ja nicht gut. Und dann ist okay, jetzt lass es einfach. Wenn irgendjemand lochen möchte, dann kann er lochen und habe ab da mich dann umgeschaut, wo ich dann weiterarbeiten möchte. Weil mir klar war, egal was irgendwann mal meine Bedürfnisse werden, wenn es schon hakt am Bestellen von gelochtem Papier, dann möchte ich da nicht sein. Ich möchte nicht, dass jemand, der solche Entscheidungen trifft, auch weiterhin Entscheidungen trifft, die meine Lebensqualität verändern können.
100% Zustimmung. Und das ist, wir merken ja, das ist kein IT-Problem. Digitalisierung
ist ein Mindset-Problem.
Ein Mindset-Problem ist eine Haltung. Was ist die Haltung im Unternehmen? Die Haltung im Unternehmen ist immer nur eine kollektive Haltung. Eine Kultur, ich habe da mal eine schöne Definition gehört, ist der Schatten einer Organisation. Ich kann keine Kultur direkt bestimmen. Ich kann nur eine moderne Organisation schaffen, ich kann nur eine Haltung vorleben, ich kann gewisse Prinzipien machen und gewisse Spielregeln, Rahmen, Freiheiten, Werkzeuge bereitstellen. Die Kultur entsteht daraus. Und wenn eine Haltung von vornherein schon scheiße ist und wenn die Führungsriege nicht die richtige Haltung haben, dann ist das die Ursache. Die Wirkung, die meistens ankommt und viele, das Geschnatter im Unternehmen ist meistens immer nur über die Wirkung. Jetzt muss ich schon wieder lochen und irgendwas anders, jetzt muss ich schon wieder hier diese Sachen machen, es nervt. Im Endeffekt, keine Sau fragt sich aber, warum das so ist. Und es ist nicht, weil ich irgendwie bei dem Besteller das mache oder weil die Locher da sind und es nicht, sondern ich kann das erst verstehen, wenn ich im Endeffekt ganz vorne und ganz oben ansetze und sage, wir brauchen ein klares Mindset, wir müssen Effektivität verstehen, wir müssen digitale Prinzipien verstehen und wir müssen verstehen, wie wir in der heutigen Zeit den Herausforderungen praktisch die Herausforderung verstehen und für uns zunutze machen, als Chancen sehen. Ja. Und das Lustige ist ja auch die Glaubenssätze, die sich halten. Wenn man da mal reinbringt, früher war ich viel zu nett, mittlerweile bin ich da ziemlich frech, weil die Cloud, ist sie denn sicher? Ja? Wenn wir meine Daten abgeben und so weiter, ich möchte meinen Rechner in meinem physischen Grund und Boden haben. Ja? Ich möchte weiterhin mein Papier, da weiß ich, was ich habe. Ich möchte, kann ich denn überhaupt archivieren? Ich brauche meine Ordner ja. Die muss ich ja archivieren, das sind gesetzliche Vorgaben. Bullshit, ja. Es gibt mittlerweile nahezu, jeder kann das relativ schnell ergoogeln, ja, und es gibt, wer es nicht will, es gibt Rechtsanwälte, die geben dazu Auskunft, es gibt Steuerberater, die geben dazu Auskunft. Du kannst heutzutage alles in maschinenlesbaren Formaten abspeichern, in einem guten PDF-Archivformat kannst du die Sachen abspeichern. Es gibt mittlerweile alle großen Hersteller, haben das natürlich erkannt, sonst würden sie ja kein Business machen können. Alle modernen großen Hersteller haben Archivformate, wo du deinen digitalen Lebensraum im Endeffekt alles online archivieren kannst. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwas nicht digital abzuspeichern. Es mag Branchenspezifika geben, wo es noch irgendwelche Unterschiede gibt. Das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Aber branchenübergreifend ist auch in Deutschland ist alles dafür möglich, dass wir im Endeffekt alles abspeichern können. Und gerade wenn man auch in die großen Hersteller sieht, ich möchte da keinen jetzt beim Namen nennen, aber du hast Rechenzentren, die sind auf deutschem Grund und Boden. Du hast Authentifizierungsmechanismen mit Fingerabdruckscan, mit Iris-Scan, sogenanntes passwortlose Authentifizierung, wo du gar nicht mehr ein Passwort eingeben musst, was viel, viel sicherer ist. Und der größte Bereich ist ja immer der Faktor Mensch, der im Endeffekt dann sich doch wieder das Passwort hinten an den Laptop klebt oder doch in Klartext in einem Chatraum irgendwie das Passwort schießt. Und es viele Probleme, die Unternehmen haben, lassen sich auf einer ganz anderen Effektivitäts- und Denkebene lösen, indem ich den Mitarbeiter gar kein Passwort mehr bereitstelle. Und ein großes Unternehmen, wo man eine Serverinfrastruktur hat, die lässt sich auch viel, viel zentraler und viel, viel besser managen, als wenn ich irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen zum Beispiel 2, 3 IT-Systemadministratoren haben, die müssen immer up to date bleiben mit der neuesten Gesetzeslage. Du brauchst deine Softwarelizenzen. Du musst, wenn dein Server abgeraucht ist, musst du die Hardware neu beschaffen, musst das ganze Zeug machen. Du musst praktisch im Endeffekt auch immer evaluieren, ist mein Zeug noch das Neueste, gibt es da irgendwas anderes. Wenn mein Server komplett abraucht, wenn mein Standort nicht verfügbar ist, kommt keiner mehr auf meine Daten. Große Hersteller haben sich da bereits Gedanken gemacht. Große Hersteller, da sind halt meine Daten bereits an 17 verschiedenen Standorten gespeichert. Bei großen Herstellern kümmern sich halt ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000 Leute darüber, dass die Server praktisch laufen. Große Unternehmen können E-Mail-Postfächer, E-Mail-Management ganz anders bereitstellen, viel, viel ausfallsicherer, viel, viel sicherer bereitstellen, als das ich mit 3, 4 Leuten in meinem Rechenzentrum tun kann. Und große Unternehmen abstrahieren das Ganze als Service und bieten mir das Ganze als Service und ich habe sozusagen auch keine riesigen Investitionsspitzen mehr. Ich muss mir nicht wieder um Überleben 20, 30, 40.000 Euro für irgendwelche Hardware zu beschrappen. Ich kann einfach auch meinen Cashflow überschaubar halten und kann einfach dort ganz anders investieren. Und gleicherzeitig fällt natürlich, wenn wir an Updates denken, ich musste mir früher dann immer bei Windows 7 oder im Windows XP-Umfeld, wer das noch kennt, ja, dann musstest du immer irgendwie diese Updates-Formate runterladen und vielleicht irgendwie migrieren. Mittlerweile können einfach Sicherheitsupdates kontinuierlich ausgerollt werden. Ich kriege eigentlich immer das neueste Stück Software. Und hey, wenn mir vielleicht mal die Tochter beim Arbeiten ein Glas Wasser über meinen Laptop schüttet, dann ist zwar scheiße und nehmen wir mal die Tochter weg, das passiert jedem selber vielleicht, dann kann ich in der Cloud weiterarbeiten. Ich schmeiße meinen Browser an, ich gehe im Notfall ins Internetcafé, kann mich dort auch in eine sichere Runde abwerfen, weil die biometrischen Daten werden mir am Smartphone abgeglichen. Und ich kann zur Not weiter E-Mail schreiben, ich kann zur Not weiter auf meine Word, Excel, PowerPoint-Dokumente und Co. zugreifen. Ich bin praktisch immer arbeitsfähig. Und diese Prinzipien von modernen Infrastrukturen gilt es zu verstehen, ob man dann das Umfragemodul wirklich braucht, ja, ob man dann das Online-Buchungssystem wirklich braucht oder nicht, ist egal, ja. Aber im Endeffekt geht es darum, diese Prinzipien verstanden zu haben, die moderne Technologie, die technologische Basis zu haben. Und dann kann man sich noch für die einzelnen Kleinigkeiten Gedanken machen. Und da gibt es eigentlich keine Alternative. Ja? Außer ich sage, ich vertraue grundsätzlich nicht draus. Dann sage ich aber auch, dann bitte, dann vertraue nicht in alle Formen von digitalen Geschäftsmodellen, dann hab bitte auch keine EC-Karte, dann hab aber bitte auch kein PayPal, Payback, dann hab aber bitte auch im Endeffekt telefonier nicht, weil sämtliche Telefonie in der heutigen Zeit ist auch IP-basierende Telefonie, geht übers Internet. Also sich völlig digital abzuschotten und nicht mehr Cloud zu machen, ist eigentlich unmöglich in heutiger Zeit. Ich vergleiche es auch immer mit den Leuten, die in einem Hochhaus wohnen und ihren WLAN-Router ausstecken, wegen dem Elektrosmog. Ist zwar nett, aber wenn ich 40 andere WLANs habe in meinem Haus, dann ist es einfach sinnlos. Ja. Dann habe ich zwar eine gefühlte Sicherheit, wenn ich sage, ich habe meine eigene Serverinfrastruktur bei mir zu Hause. Ich bin Rechtsanwalt und habe in der Putzkammer meinen Server. Aber wenn ich zum Rechtsanwalt sage, ich habe jetzt einen Termin mit dir, stöpsel die Kabel aus und nehme jetzt diesen Server unter der Hand mit, was passiert dann? Und ich dann solche langen Gesichter sehe, dann weiß ich, alles klar. Es ist die gefühlte Sicherheit, die den Leuten Angst macht. Und es ist die Komplexität von den Möglichkeiten aus digitalen Produkten und Werkzeugen, die den Leuten Angst macht. Und wenn einem was Angst macht, dann bleibt man immer als Mensch tendenziell beim Status quo. Und es geht darum, den Leuten die Angst zu nehmen.
Ja, so ist es. Ich habe jetzt gerade auch, während du erzählt hast, verstanden, was möglicherweise meine Schwierigkeit im Krankenhaus mit IT-Abteilungen ist. Ich glaube, dass die mich nicht als Kunden gesehen haben. Es wäre aber ganz pfiffig, wenn die innerhalb der Organisation die Leute, die an der Front arbeiten, als Kunden sehen würden. Tatsächlich ist im Krankenhaus sehr en vogue, dass man die Patienten als Kunden ansieht, was in meinen Augen ein Fehler ist. Man kann nicht Kunde sein, wenn es um die eigene Integrität geht, sondern dann ist man eben Patient. Also der Patient im Krankenhaus ist insofern Kunde, als er gerne ein gemachtes Bett hätte und was zu essen. In diesen Aspekten ist er Kunde. Aber nicht drum, wenn es darum geht, was an ihm genau gemacht wird. Tatsächlich ist er, wenn man den Gedanken weiterführt, dass zum Beispiel die Ärzte und Pfleger die Kunden wären des Systems Krankenhaus, dann ist der Patient lediglich ein Substrat, was verarbeitet wird. Und das, also egal welcher Patient jetzt gerade zuhört, das ist natürlich ein Gedankenspiel, was ausschließlich auf eine wohlwollende Beziehung zwischen IT und Arbeitenden und pflegerisch und ärztlich arbeitenden im Krankenhaus hingeht. Ne? Ansonsten ist schon der Grundgedanke, dass der Patient ein Kunde sei, in meinen Augen völlige, also Fehleinschätzung der Lage. Aber zumindest in dem Punkt hätte ich das eigentlich ganz gerne gehabt, dass ich mal so ein bisschen als Kunde gesehen werde. Es gab es so auch noch nicht. Also ich hatte kürzlich erst im ganz anderen Krankenhaus ein Telefonat mit einem ITler und ich war stinksauer, weil zu dem Zeitpunkt schon 3 aus der Verwaltung und 3 Ärzte mit mir eine Stunde gearbeitet haben, um was zu klären, was im Frontend nicht klärbar war. Und ich glaube den ITlern, dass das Backend total gut programmiert ist und die können sicherlich alles rausziehen, was sie brauchen, aber das Frontend ist nicht gut. Und ich hatte 100 Möglichkeiten, was anzuklicken und ich hätte nur 2 gebraucht. Ja. Und die zwei habe ich nicht gefunden, sondern ich habe halt unter den 98 anderen relativ viele Fehlversuche gehabt. Aber wenn insgesamt 7 Leute eine Stunde beschäftigt sind, das kostet, naja, hochgerechnet vielleicht 400, 450 Euro.
Ja.
Wieder nur an Opportunitätskosten. Ist aber Bums, sind ja eh da Kosten.
Ja.
Die machen halt dann die andere Arbeit, die angefallen ist danach, bitteschön.
Und Bestände verbergen Schwachstellen und in einer Mentalität, uns geht's doch gut, ist doch alles okay, wer immer dasselbe tut und erwartet andere Ergebnisse,
Ja, das ist ein sicheres Zeichen von Wahnsinn.
Und da nochmal, das ist wirklich auch ein ganz elementarer Trend, die Rolle der IT-Abteilung in diesen Trends. IT war früher immer ein Cost-Center. Ja? IT hat man gebraucht. Ja? Alte Denke und viele leider, wie du in deinen Beispielen gesagt hast, ist es ja heute noch nicht ja, sehr, sehr häufig der Fall. Ja?
Ich habe noch nicht angefangen, über Faxe zu sprechen.
Das ist genauso die Rolle des Selbstverständnisses der IT. Und das Selbstverständnis der IT kann sich natürlich erst entwickeln, erst entfalten, wenn das Selbstverständnis der Organisation klar ist, dass man sich als Organisation eigentlich als jeder macht Service füreinander. Das Herz macht für den Organismus einen Service. Die Leber macht einen Service. Der Mund macht einen Service. Und genauso macht die IT-Abteilung einen Service, die Buchhaltung macht einen Service und so weiter. Und man hat die Aufgabe, in einer modernen Unternehmung sich das Leben nicht schwer zu machen und sagen, du musst jetzt das Formular noch ausfüllen, sonst mache ich gar nichts, sondern die andere Haltung anzunehmen und sagen, ey, hast du noch Fragen, wie kann ich dir das Leben einfacher machen? Wie kann ich kontinuierlich meinen Tag gestalten, damit ich dir das Leben einfacher machen kann?
Und wer wem, also in welche Richtung geht es?
In jegliche Richtung. Deswegen sage ich auch, es gibt da keinen Widerspruch. Aus Sicht des sozusagen, nennt man ihn jetzt Patienten, der im Krankenhaus visuell im Bett liegt, ja, und hoffentlich dann nicht lang bleibt, ist und schnell genesen wird. Da sind die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, der Arzt in unterschiedlichen Rollen die Servicegeber. In der Rolle eines Arztes ist die Buchhaltung ein Teil sein Servicegeber, ist die IT-Abteilung der Servicegeber, ist der das Top-Management, die Klinikleitung, der Chefarzt, was auch immer, der Servicegeber im Endeffekt ihm die Vision zu geben, der Tatendrang, warum er jeden Tag diesen Job auch macht, ihm klare Rahmenbedingungen zu geben, ihm eine klare Story einzubinden. Ja, jeder kann sich in einem Unternehmen auch damit gut identifizieren, wenn die Galionsfiguren der Unternehmung, die Repräsentanten, im Endeffekt auch man sich als Individuum damit identifizieren kann. Ja, das heißt, jeder ist Servicegeber. Und bei der IT-Abteilung wird es natürlich im Zeitalter der Digitalisierung besonders deutlich, weil wenn ich eine IT-Abteilung habe mit dem Mindset, die im Endeffekt nur reaktiv sind, das heißt auf Probleme reagieren, oh, mein Laptop geht nicht, ich brauche eine neue Maus, schau da mal drüber. Und das ist leider Gottes das Selbstverständnis von vielen IT-Abteilungen, die sogenannten Turnschuh-Administratoren, die immer den ganzen Tag durchs Haus rennen und Probleme fixen, Hotfixes machen. Und im Endeffekt soll man da noch applaudieren, wenn der Status quo nur erhalten wird, der zahlt heutzutage eigentlich keiner mehr Geld dafür. Wo ich dafür in einer modernen Situation zahle, ist im Endeffekt, nicht jeder kann alles wissen. Wenn du als Arzt im Endeffekt dafür anfangen musst, noch dich stundenlang mit irgendwelchen IT-Gegebenheiten zu befassen, egal was es ist, dann kannst du deinen Job als Arzt nicht mehr geil ausfüllen. Wenn die Niere plötzlich Aufgaben der Leber oder des Herzens übernehmen muss, dann kann die Niere einfach nicht mehr so leistungsfähig sein.
Und jetzt hakt dein Vergleich ein bisschen. Die Aufgaben des Herzens kriegt sie tatsächlich nicht hin.
Okay, verdammt. Gefährliches Halbwissen. Wenn der Fuß plötzlich Aufgaben vom Herz übernimmt oder vom Mund, bin ich jetzt dabei?
Ich weiß auch, was du hinaus willst.
Dann kann der Fuß nicht so gut zum Laufen da sein wie der Mund. Ja, selbst wenn der Mund irgendwie auch noch sich Laufen beibringt und solche Sachen.
Ja, aber er ist fachfremd beschäftigt.
Ja.
Und es kostet immer mehr Anstrengung.
Ja.
Wenn ich in meinem eigenen Fachgebiet irgendwas mache, dann habe ich mehr Output mit der gleichen Zeit, mit der gleichen Anstrengung, einfach weil es mein Fachgebiet ist.
Ja.
Und bei dem, wenn ich in irgendwas Fachfremdes gehe, dann ist es nicht nur so, dass ich weniger Output habe, ich habe auch weniger Spaß.
Und jetzt kommt der Trick 17. Wenn wir unseren Freund Pareto anschauen, Pareto optimales Arbeiten, heißt, ich kann grob gesagt in 80% oder wie es schon heißt, 80% der Kunden erwirtschaften 20% des Umsatzes oder umgekehrt 20% der Kunden, die A-Kunden, wie man so will, erwirtschaften 80% des Umsatzes. 20% der Mitarbeiter haben 80% des Engagements, um die Firma weiterzubringen und umgekehrt. Ja. Und wenn man das mal weiternimmt in die, wie du schön gesagt hast, das werde ich mir auch merken, fachfremd beschäftigt sein. Wenn ich was hinkriege, dass ich sozusagen zum Großteil in meinem Fachgebiet beschäftigt bin, aber nicht den Druck habe, um meine Arbeit fertig zu kriegen, dann fachfremd beschäftigt sein muss, wenn das wegfällt, sondern ich im Unternehmen auch wieder ein paar Aufgaben habe, wo ich jetzt locker auch mal andere Tätigkeiten mache, wo ich vielleicht als Arzt, weil es mir einfach Spaß macht, in meinem Klinikum vielleicht auch mal irgendwie woanders tätig sein kann, mal ein paar Stunden, mich ausleben kann, mich ausprobieren kann, dann zahlt deswegen ich auch auf die Work-Life-Balance wieder ein, dass ich sage, ich kann jetzt praktisch aus einer Ruhe heraus, aus einer Wirksamkeit heraus auch einfach mal ich Unternehmen habe ich gewisse Kapazitäten und meine Fachexperten auch mal im Unternehmen noch ein bisschen anders, weil ich auf der Ideenebene, auf der Kreativitäts-, auf der Entfaltungsebene Stunden übrig, damit so mit einzuintegrieren. Aber im produktiven Arbeitsumfeld, in dem Thema, was auf die Leistung einzahlt, sollte so gut wie keinerlei Aufgaben dabei sein, die im Endeffekt nicht auf die Fachlichkeit einzahlen vom Mitarbeiter. Weil das frustriert am Ende, wenn du als Notarzt plötzlich irgendwie mit deiner App beschäftigt bist und deine Zeit nicht deinem Patienten zu widmen. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel. Aber so viele unterschiedliche Ausprägungen haben wir ja leider, wo Leute im Alltag genau gefangen sind, ihre Kernaufgaben nur schlecht bewerkstelligen können.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir haben in mehreren Bereichen, in denen ich jetzt nur das fahre, gibt es so ein Pad, also ein iPad oder sowas, auf dem dann ein Protokoll läuft. Und tatsächlich beschäftige ich mich bei manchen Einsätzen deutlich länger mit der Dokumentation als mit dem, was ich eigentlich am Patienten gemacht habe. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir halt manchmal für Sachen rausfahren, die nicht ganz so dramatisch sind. Das muss nicht unbedingt sein, dass ich damit fahre. Und trotzdem verlangt dann das Protokoll, dass ich halt alles ausfüllt, was manchmal medizinisch gar nicht so sinnvoll ist.
Ich habe es auch in einem anderen Beispiel, ich habe es bei der Polizei einfach gemerkt, ja. Und ich weiß ja, die Polizei digitalisiert sich auch und sind ja dabei, aber einfach nochmal die Kundenwahrnehmung für mich. Ich war Zeuge von einem Unfall vorletztes Jahr irgendwo im Sommer, da ist ein Mann in eine Gruppe springender Kinder gefahren, die praktisch am Seite des Wegesrandes waren in einem Freizeitpark. Und dann hat es erstmal ewig gedauert, praktisch bis jemand da war. Diese Beschreibung, wo sind jetzt wirklich wo, da war der Unfall in diesem Freizeitpark, man konnte halt mit dem Polizeiauto und mit dem Krankenwagen nicht wirklich hinfahren. Das heißt, es war mündliche Beschreibung, wo sind wir gerade genau und so weiter. Dann sind die erst zum falschen Eingang gefahren. Das hat also nochmal Zeit gedauert. Dann kamen Polizisten, die waren aber dafür gar nicht zuständig. Die haben erstmal mit uns als Zeugen praktisch aufgenommen, wie war der Fall. Das haben wir alles dann praktisch abgegeben. Dann haben die das aber schriftlich mit ihrem Notizblock mitgeschrieben. Dann kam, weil die irgendwie Schichtwechsel hatten und eigentlich nicht dafür zuständig, kamen diejenigen, die eigentlich dafür zuständig waren vom Gebiet, 20 Minuten später. Wir haben nochmal dieselbe auf der Tonspur nochmal zu Protokoll gegeben, nochmal auf Zettel und Stift. Und dann mussten die noch mit einer Handykamera oder mit einer normalen Kamera Fotos machen vom Tatort. Und ich möchte nicht der Polizist sein, der das Ganze danach noch aus diesen unterschiedlichen Quellen nochmal zusammen niederschreibt und was weiß ich, stundenlang nochmal irgendwie zu Protokoll führt und dann nochmal das ganze Zeug eingibt. Und da wird es mir bewusst, ohne jetzt die Polizei als Institution zu blamen, sondern einfach nur, wie es auf für mich als Kunde wirkt, wenn ich da die Möglichkeit habe, ein Polizist kommt an, interviewt mich, hat ein Gesprächsprotokoll und es ist alles kein Rocket Science mehr, das gibt es mittlerweile mit Transkriptionsfunktionen. Ich habe alles gleich dokumentiert, ich mache Fotos und kann sozusagen gleich in Echtzeit das Ganze vom Tatort, wenn ich Internet habe natürlich, aber in die zentrale Organisation spielen. Und da habe ich halt nur noch eine halbe Stunde Aufwand. Und ja, klar, vielleicht muss es dann jemand noch dokumentieren. Aber ich kann einen Polizisten vielleicht auch im Backoffice beschäftigen, der einfach nur diese Dokumentationen nochmal Qualität sichert und muss nicht nur den Polizisten, der dann am Ende seiner Schicht nochmal sich ins Büro setzt, den Rechner hochfährt und dann noch irgendwas reinbringt. Und ohne jetzt wirklich die Zünfte der Polizei zu beschäftigen, das möchte ich wirklich hier betonen, sind das einfach so Themen, die natürlich in vielen Unternehmen ähnlicher Natur sind und wo es mittlerweile echt gute Lösungen gibt, sowas einfach zu gestalten. Das ist einmal gescheiter Aufwand, aber im Endeffekt kann ich da halt einfach eine ganz andere Situation bieten. Auf der einen das Kundenerlebnis, auf der anderen Seite auch das Mitarbeitererlebnis, weil der Polizist dann auch entsprechend viel weniger Touchpoints hat, mit denen er sich noch befassen muss.
Dadurch sinkt natürlich die Fehlerquote. Weniger solche Sachen passieren. Ja.
Und ein Polizist in seiner Rolle kann sich viel mehr mit den in Anführungsstrichen Kunden, das klingt jetzt doof, aber mit den Leuten, mit denen er sich in Besänftigung stecken, damit befassen, in Beruhigung, in was auch ich, hat vielleicht auch mal ab und zu mal ein paar Pausen, ja, und hat ab und zu mal andere Themen. Ich glaube, auch wenn ich selbst kein Polizist bin, gehört es sicherlich nicht zu den prickelndsten Tätigkeiten eines Polizisten, Transkriptionen zu machen und Excel-Tabellen zu befüllen und im Endeffekt Dokumentationsarbeit zu leisten.
Ja, ist Fachfremd. Genau. Wie fokussierst denn du beim Arbeiten? Und zwar möchte ich da vorher noch einen Artikel erwähnen, den ich kürzlich las, und es ging da drin um den unterschiedlichen Tagesablauf von Makern und von Managern. Das heißt also Maker, also im Sinn von Content Creator, aber eben auch Informatiker, was du gelernt hast, das ist eine ganz andere Art als das, wie du jetzt arbeitest, sondern das ist so eine Art Deep Work, wo du dich zurückziehst, wo du kontemplierst, wo du vor dich hinarbeitest mit möglichst wenig Unterbrechung. Der Manager hingegen arbeitet ganz anders. Bei dem geht es um Austausch, um Kommunikation, um Zusammenführen. Und die Schedules über den Tag zwischen Maker und Manager sind so konträr, dass die sich eigentlich nur gegenseitig stören können. Und dann verliert in der Regel der Maker, weil der Manager eine Ebene drüber steht. Und wie machst du das denn für dich im Tag? Ich habe, als ich den ersten Kontakt mit dir hatte, ja dann gesehen, also in der E-Mail stand dann so, hier und hier und hier, kann ich anklicken, wann ich ein Gespräch mit dir möchte, und dann kann ich den Erstkontakt buchen, und es war ja schon ganz automatisiert, und du hattest aber auch eine ganz klare Slots über die Woche, wann du denn überhaupt für Kommunikation zur Verfügung stehst. Geht das schon in diese Richtung? Ist das ein Weg, dass du dir Deep Work Phasen damit freihältst?
Es gibt da von Revolverhelden ein Lied, da gibt es eine Strophe, ich bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Und digitale Abschottung und bewusst Phasen von Fokus, von Kreativität, von Abschottung und Bereitschaft ins Unternehmen einzurichten, ist der Kernpunkt, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Wer immer zu, und ich erlebe das auch in modernen Startups, viele Fehler aus meiner Sicht, da ist jeder da, da ist jeder immer erreichbar, da hast du einen Slack-Channel, da hast du einen Teams-Channel, da hast du irgendwelche Meetingräume, ob das WhatsApp ist und Telegram oder schieß mich tot, alles Mögliche. aber die haben keine wirklichen Spielregeln, wie sie miteinander kommunizieren. Und vor allem auch keine wirklichen Spielregeln, mit dem Kunden zu kommunizieren. Es ist okay in der Regel für den Kunden, außer man hat Hochverfügbarkeitsthemen, das ist eine andere Baustelle, aber es ist okay für den Kunden, wenn der Kunde weiß, ich habe gewisse Sprechstunden, ich habe gewisse Verfügbarkeitszeiten, es ist viel, viel wichtiger, wenn ich diese Sprechstunden buche, dass dann jemand auch da ist für mich, als eine Always-on-Verfügbarkeit. Und es ist viel, viel interessanter im Unternehmen, wenn ich sozusagen sage, ich schaffe mir, du hast es genannt, diese Manager-Touchpoints. Ich brauche immer auch hier die Dualität, ein Wechselspiel aus Kreativität und Fokus. Ein Wechselspiel aus, in der agilen Entwicklung, im Daily Scrum würde man sagen, ich brauche ein Daily Scrum, ja, ein Daily Stand-Up. Ich brauche einen Tag, wo man auch in verteilten Teams mich miteinander synchronisiert. Jeder sagt was. Wenn es nichts Relevantes gibt, gibt es nichts Relevantes, dann dauert es nur 3 Minuten, ja. Aber es kann keiner sagen, ich habe ja jetzt nicht gewusst, was ich da sagen soll und so weiter. Gibt's nicht. Es sind knallharte Spielregeln. Wenn jemand was Wichtiges hat, wird es im Daily Stand-Up hochkommen, einmal pro Tag. Und dort ist jemand auch klar in der Birne und da. Und wenn jemand mal nicht kann, dann gibt's einen Stellvertreter, der seine Tätigkeiten vorträgt. Fertig. Nicht verhandelbar, nicht diskutierbar. Und wenn man größer laufende Projektthemen hat oder sich abspricht, es geht bis in ins Top-Management, dann kann man auch einmal pro Woche oder wie da halt der richtige die richtige Intensität ist, Management-Abstimmungsmeetings machen als schon fix. Ja, das kann in höchster Intensität jeden Tag sein einmal. Das kann einmal wöchentlich sein, einmal alle 2 Wochen, wie auch immer. Und dann über ein gewisses Thema da dran zu bleiben. Jeder weiß, das findet statt, jeder hat Redezeit, man hat ein Kanban-Board dabei und dieses Prinzip, so habe ich diese ganze Management-Ebene aus meiner Sicht erschlagen. Jeder weiß, jeder kann sich darauf vorbereiten, ich muss auch keine riesen 20.000 Meetings veranstalten, sondern jeder weiß, einmal pro Woche treffen wir uns zum Thema X. Und ja, es kann sein, dass mal für den einen oder anderen die Themen nicht so ganz interessant sind. Aber ich habe da wiederum einen Vorteil draus, dass alle wissen, was im Unternehmen läuft. Dass auch mal Themen sich einbringen können, wo man klassischerweise nicht jetzt beauftragt wird. Und es ist einfach. Wenn ich weiß, jeden Mittwoch von 10 Uhr bis 11 Uhr ist der Abstimmungskreis der Führungsriege im Unternehmen und da wird alles besprochen, was das Unternehmen weiterbringt. Und da kommt das Top-Level-Management zusammen. Da wird auch das Thema bereitgestellt und bereit beansprucht. Und wenn ich dann Maker habe, die Maker sind dann an diesen Meetings aufgegleist und können sozusagen Probleme äußern, können sich in der agilen Welt, würde man sagen, der Product Owner, ja, ist das Sprachrohr der Maker. Der hat den Produktnutzen verstanden, der ist inhaltlich der Treiber von dem Ganzen. Und in diesen Abstimmungsmeetings ist der halt in verschiedenen Bereichen dabei. Da bin ich jetzt nicht nur so nach der reinen idealtypischen Scrum-Lehre, sondern vereinfacht gesagt nehme ich einfach das Profil des Product Owners her für die Maker-Ebene, der dort Fachlichkeiten reinbringt und synchronisiert. Und die Manager, Scrum Master, ja, die sind dabei, den inhaltlichen Makern, den Rücken frei zu halten, die fachfremden Aufgaben entsprechend zu übernehmen und sich wiederum die fachfremden Aufgaben zu nehmen und damit die Unternehmung und die Umgebung so zu gestalten, dass die wirklichen Maker gescheit arbeiten können. Und an diesen Dingen ist man zusammen, da ist man fokussiert, da ist man dabei. Und unabhängig davon hat man natürlich noch Slack und Teams und Co., um sich abzustimmen. Das ist aber keine Push-Kommunikation, sondern es ist eine Pull-Kommunikation. Das heißt, ich nehme mir, was ich brauche, wenn ich mal Zeit habe, schaue ich da rein und gehe dran. Und ich sehe mich nur angesprochen, wenn wirklich jemand @Thorsten oder @Christopher oder @schieß mich tot hat und sagt im Endeffekt, ich antworte nur darauf, wenn mich jemand auch wirklich taggt. Und last but not least bin ich mit der Regel gut gefahren, dass man gar nicht die Erwartungshaltung hat, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Wenn es geht, ist schön, aber die Erwartungshaltung ist eher, innerhalb von 24 Stunden wird geantwortet. Es ist aber eher ein Freiwilligkeitsprinzip, wenn ich Bock habe, wenn ich vorher antworten möchte, dann kann ich das vorher tun. Aber mich kann kein Kollege, keine Kollegin anrauen und sagen, du hast jetzt auf die Sache noch nicht geantwortet. Und wie wir wissen, wer jemand als Kollege was ganz, ganz schnell braucht, was sofort fertig sein muss, auch ein Manager, wenn ein Manager mal was ganz, ganz schnell braucht, hat er meistens seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich will nicht sagen, dass es immer so ist, ja, aber er hat meistens seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und ein anderer muss meistens für sein schlechtes Projektmanagement oder sein schlechtes Organisationsfähigkeit bluten. Und in einer offenen Kultur, wo man auch ein Kanban-Board zum Beispiel verwendet und jeder einsieht, was sind eigentlich unsere Aufgaben, das sieht man, ist ein selbstkontrollierendes System, da sieht man automatisch, wer hat eine Überauslastung, wer hat eine Unterauslastung, wer sind die Schmarotzer, die immer in den entscheidenden Punkten irgendwie auf der Toilette sind, wenn die Aufgaben verteilt werden, und wer sind die im Endeffekt armen Schweine, die immer die für die anderen die Aufgaben weg müssen. Wenn man sowas konsequent umsetzt, dann kommen solche Schwachstellen gar nicht mehr zum Tragen. Und dann hat man automatisch einen Rhythmus aus Fokus und Kreativität. Dann hat man automatisch eine gute Balance aus, wann bin ich in meiner Rolle als Serviceanbieter für meine Mitarbeiter verfügbar, für meine Kollegen verfügbar, und wann habe ich auch mal ganz bewusst Blogger in meinem Terminkalender drin. Und das lässt sich auch unternehmensweit in manchen Bereichen sicherlich machen, dass man einfach sagt, von 8 bis 10 arbeitet jeder an seinen Problemen. Von 10 bis 11 tauschen wir uns aus. Und das muss man natürlich unternehmensweit mal auf verschiedene Abteilungen und sowas bringen. Aber ich habe noch keinen Fall erlebt, auch wenn viele sagen, es geht ja nicht. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo es nicht geht. Klar gibt es Ausnahmen, klar gibt es spezifische Dinge. Aber man kann Sprechstunden machen, man kann auch Dinge einfach von der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit so einschränken, dass sie für den Nutznießer des Services keine wirkliche Einschränkung ergehen, nur fürs Ego vielleicht. Und das Ego hat keinen Platz in effektiven Strukturen.
Nice. Ja, schöner Satz. Ja. Das Ego hat keinen Platz. Ja. Hast du denn für dein privates Leben, für deinen eigenen Digital Detox auch Routinen, wie du damit umgehst? Sind es auch so klare Regeln oder schwemmst du es da so ein bisschen auf?
Ja. Also mich haben am Ende des Tages nach vielen Selbsterfahrungen, sage ich ganz ehrlich, nach vielen Dialogen, nach vielen tollen Gesprächen wie mit dir, im Endeffekt lernt jemand mit einem hohen Mindset, mit einer tollen Haltung, nur von anderen mit hoher Meinung und tollem Mindset und aus Literatur dazu. Und ich habe für mich gelernt dadurch, dass es wichtige Prinzipien sind, Leitlinien, Leitplanken, die einem dabei helfen. Und in ganz Konkreten ist es für mich, zum Beispiel hat mir geholfen, mein größter Nutzbringer, das Smartphone, ist auch mein größtes Suchtmedium. Und ich habe für mich in meiner Wohnung einfach, wo Wunder, ein Büro. Das ist mein Büro und nichts anderes. Und ich habe ein Schlafzimmer, da werden private Dinge gemacht und da wird geschlafen und da ist aber kein Fernseher drin. Da ist keine Ladestation für Smartphone und da ist kein digitaler Elektrosmog und Müll, sondern ich habe bewusst hier diese Trennung für mich gemacht, um ein Beispiel zu nennen. Ich habe bewusst für mich auch für mein Geschäft und auch für mein Umfeld, ja, du kannst gerne Freunde von mir fragen, ich bin manchmal ziemlich arrogant, was während meine Zeit angeht, meine Verfügbarkeit. Ich gehe nicht an jede SMS so weit ran. Ich gehe nicht an jeden Telefonanruf. Ich gehe auch nicht in einem Meeting, wenn es nicht wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, an einen Call ran und unterbreche das Meeting. Ich bleibe bei mir. Ich bleibe bei den Meetings, die ich anberaumt habe. und versuche mir und meinem Alltag dazu Struktur zu geben. Und mich können Kunden auch nicht dauernd anrufen, sondern ich habe halt von 13 bis 17 Uhr zum Beispiel gewisse Terminslots. Damit kann man mit mir einen Termin buchen. Und die sind halt im Endeffekt automatisiert ausgegraut, also nicht buchbar, wenn ich da schon einen Termin drin habe. Und damit fahre ich extrem gut. Und ich habe seltenst erlebt, dass wirklich jemand, der in einem Mindset dabei ist, also Kunden, die ich haben möchte und Kollegen und Freunde, die ich haben möchte, da gibt es vielleicht erstmal komisch, ja, muss ich jetzt mit dir hier einen Termin buchen oder sowas in der Art, auch im Privaten, und muss ich jetzt, du gehst ja nie an dein Handy. Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich ehrlich ist und das Ego runterschraubt, hat es nur Vorteile. Jeder hat Einblick in meinen Kalender, kann sich seinen Wunschtermin raussuchen und im Endeffekt dann mit mir auch sprechen, und ich bin dann auch wirklich da. Und dieses ganze Terminbindo, Doodle-Umfragen und so weiter, wann habt ihr denn Zeit? Diesen ganzen Shit, sorry, wenn ich das so knallhart sage, der ist weg. Und wenn es dennoch dann mal Dinge gibt, Ausnahmen, ich bin ja der Letzte, der, wenn mir jemand eine SMS schreibt oder eine WhatsApp oder sowas und sagt, hey, ich habe jetzt keinen Termin gefunden, gibt's noch irgendwie eine Ausnahme, der dann sagt, Moment mal, klar, wir machen hier eine Ausnahme. Aber Ausnahme sollten nicht die Regel sein. Und das lässt sich durch alles durchdeklinieren. Das lässt sich auch durchdeklinieren, dass ich im Smartphone eben nicht alle Benachrichtigungen anhabe, sondern im Endeffekt sage, ich bin der Boss, nicht das Smartphone ist mein Boss, und ich schaue selber ran, ich entscheide selber, wann ich ans Smartphone schaue, und ich werde nicht irgendwie durch 17 Reminder und ein Outlook, was bim, 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 bim immer hochgeht, immer zu abgeleckt und aus meinem Alltag rausgerissen.
Ja, das sage ich auch für ganz wichtig, auch am so auf dem Computer. Also es ist nicht klug für mich, den Mail-Abruf als Push zu machen, sondern halt dann, wenn ich Zeit habe. Das Einzige, wo im Tagesverlauf mein Telefon vibriert, ein Sound, ich weiß gar nicht, welcher Sound eingestellt ist, ich habe es immer nur auf Vibration, damit ich auch nur rangehe, wenn ich es am Mann habe. Das Einzige, wo es vibriert, ist, wenn meine Frau mich anruft oder halt eine Nachricht schreibt. Und alles andere ist nur optisch und nur, wenn ich rangehe und das in den Bildschirm freigeht. Das hilft mir ganz gut.
Ja, und das zusammenfassend, wie du sagst, da gibt es Deep Work oder Digital Detox, und da gibt es tausende von, das ist ja auch das Schöne, und da einfach Leute zu haben, ist ja wie zum Beispiel auch du, ja, die ja logischerweise dann Leuten helfen, in die Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen. Das hat ja auch was von Effektivität zu tun, im Endeffekt zu schauen, wer bin ich im Leben, was mache ich im Leben, und dann muss ich halt im Endeffekt auch, das ist ein Kernpunkt, ich glaube, kein Mensch kommt um dieses rum, sich richtige Regeln zu setzen und der Boss seiner Regeln zu sein, um eine gesunde Balance zu haben für sein Smartphone, für sein Tablet, für die verschiedenen Elemente, die auch einen Werbung reinprasseln. Man braucht ja nur mal am Samstag in seinen Briefkasten zu schauen, wie viel Informationen, wie viel Flugblätter, wie viel Zeug da reinkommt, und braucht als Mensch eine Haltung, diese Sachen denen entgegenzustellen und da einfach ja die richtigen Regeln zu haben. Ja.
Ja, so ist es. Das ist ja mit der Papierwerbung, die gibt es bei uns auch am Samstag, aber das ist auch im Browser. Also ich bin jetzt vor kurzem auf Brave gegangen. Das ist ein Browser, der letztlich die Chrome Engine hat und aber ein anderes Verfahren hat, was Werbung angeht. Und zwar bietet dir Werbung an, du bekommst aber Tokens dafür, also den Basic Attention Token. Und das ist eine Kryptowährung, und die verdienst du, indem du dir dann, wenn du Zeit hast, Werbung anschaust. Und das kannst du einstellen. Wenn du also gierig bist, kannst du alle 20 Minuten das machen oder alle 12 Minuten, das ist, glaube ich, die schnellste Einstellung oder die höchstfrequente. Und du kannst aber natürlich die Werbung auch ganz ausmachen. Und dadurch finanzieren die sich, aber mit extrem gezielter Werbung, weil sie dir nur noch das anbieten, was wirklich thematisch zu dem Zeug passt, was du browst. Und dann aber immer nur als Textwerbung. Also nicht wie sonst, dass auf einmal ein Film anfängt oder so, wenn ich auf irgendeiner Website bin. Das wird alles weggeblockt. Und damit wird gigabyteweise pro Monat Traffic gespart. Sie schreiben ja auch, du hast so und so viel Zeit gespart, es sind so und so viele Tracker geblockt worden. Das sind bei mir jetzt, wenn, schau mal gerade, das kann, sehe ich, wenn ich einen neuen Tab aufmache. Also, 34.000 Tracker und Werbeaktionen sind blockiert worden und im letzten Monat 1,3 Gigabyte Bandbreite und von meiner Arbeitszeit 29 Minuten. Und ich habe in der Zeit 4,6 Basic Attention Tokens verdient und im Moment mit dem aktuellen Stand sind es $6.75. Und die Idee ist, dass man dann diese Tokens nehmen kann und kann das an Creator schicken. Also Leute, die zum Beispiel Blogs führen oder die irgendwelche anderen Inhalte kreieren. Und denen kann man dafür, dass man selber also Werbung sich angeschaut hat, was geben. Also so entsteht da so ein Mikrokosmos von ehrlicher Werbung und direkten Bezahlen. Finde ich extrem spannend. Auch deswegen, weil ich Kryptos gerade extrem spannend finde.
Um da noch einen Aspekt zu sagen, ich habe einen coolen Typen im Internet kennengelernt, den Jaron Lanné. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspringe. Der hat eine zentrale These, ist absolut interessant, dass wir diesen Selbstaufschaukelungsaspekt im Internet haben und wir halt aufpassen sollten als moderne Gesellschaft, dass der Information Overload durch so viel Marketing existiert. Und Marketing ist ja nicht Schlechtes. Aber wenn Marketing so stark in Behavioral Science reingeht, in Verhaltensbeeinflussung ist ja auch erstmal nicht schlecht, das, ja, aus Unternehmensperspektive. Aber wenn wir als Menschen sozusagen mit unserer Gehirnstruktur ausgetrickst werden und an den Smartphones-Apps hängen und im Endeffekt nur noch das Ganze machen und gar nicht mehr nach Tag ein, Tag aus wissen, dann werden uns Unternehmen kontrollieren, auf einer subtilen Ebene, die wir gar nicht mehr als Kontrolle empfinden. Und dort einfach uns Tour und Tor geebnet, was ja jetzt in vielen Bereichen schon extrem in der Gesellschaft dringt, ist das Thema Burnout durch Digitalisierungsprobleme. Und wir sollten wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Das ist eigentlich im Endeffekt auch meine Kernaussage, dass wir die Hoheit für unser Unternehmen, für unsere Smartphones, für unsere Einstellungen in den Apps und Co. selbst definieren. Und das gehört genauso zur Effektivität und zur Digitalisierung dazu. Und das ist der zentrale Ansatz der Effektivität, das dran zu knüpfen, was will ich am Ende überhaupt? Und am Ende will man sicherlich nicht sich totarbeiten und sich immer zu in der Arbeitsblase befinden, sondern es darf auch erlaubt sein, die Denke einzukriegen, ich möchte, das zahlt alles ein, effektive Arbeit zahlt ein, damit ich eben mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann, mehr Zeit mit meiner Frau, mit meinen Liebsten, mehr Zeit mit meinen Kollegen auch mal ein Plauschen hören kann, ohne dass man immer zwischen Tür und Angel sich nur an der Kaffeeküche trifft, sondern auch mal Zeit und Raum und Muse existiert und damit kommt auch neue Kreativität rein. Und darum soll es einzahlen und darum ist es auch so wichtig, dass wir da eine Haltung haben. Und die Haltung ist nämlich nach dem Motto, was kümmert es alle eine Eiche, alte Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr scharrt? Ja, wenn man eine starke Haltung hat, resilient ist, wenn man auch nicht alles auswendig lernen kann, aber im Endeffekt eine Haltung hat, Leitlinien hat, dann ist es nicht das Schlechteste als Organisation in der heutigen Zeit.
Hast du so aus dem Ärmel raus eine Buchempfehlung für mich? Was liest du derzeit? Hinter dir, für alle, die es gerade nicht sehen, hinter dir ist ein Bücherregal mit 2x3 Meter.
Meine erste Buchempfehlung wäre heute tatsächlich die 4-Stunden-Woche gewesen. Da du das schon genannt hast, was einfach geil ist, zu wissen, dass ähnliche Menschen ähnliche Bücher lesen und daraus Inspirationen bekommen. Kann ich ein Buch empfehlen und das ist Brian Tracy, Eat That Frog. 21 Wege, wie sie in weniger Zeit mehr erreichen. Und im Kern geht es darum, stell dir vor, wenn du jeden Tag einen ekligen, fetten Frosch frisst, es ist zwar scheußlich, aber wenn du damit beginnst und sagst, du parkst dir da bewusst Zeit, du detoxst dich und kümmerst dich um dein Number One Problem jeden Tag, früh, gleich früh. Dann kommen was will, dann kannst du abgelenkt sein, wer es will. Dann hast du schon mal wichtig viel was geschafft. Und wenn du das zum Prinzip machst von jedem Tag, dann hast du schon mal, kratzt du schon mal sehr, sehr stark an der Effektivität. Ja. Und das kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Von Brian Tracy gibt es auch cooles Zeug. Aber als Buchtipp für jetzt und passend auch zum Gespräch fällt mir das sofort ein.
Alles klar, kommt in die Shownotes. Dankeschön. Meine erste Aktion des Tages, wo ich mich produktiv fühle, ist, dass ich morgens das Bett mache. Das ist sehr einfach, aber ich weiß, egal wie der Tag wird, ich habe schon mal was geschafft, was Ordnung geschaffen hat. Es ist mir überhaupt nicht wichtig, in ein gemachtes Bett zu gehen, aber es ist mir wichtig, das Gefühl zu haben, dass ich gerade so einen kleinen Schritt gemacht habe in Richtung Ordnung.
Das ist sehr viel.
So ist es. Also das hat was mit Entropie zu tun und mit Energieerhaltung wahrscheinlich.
Die Macht der kleinen Schritte. Ja.
Ja, so ist es. Damit sind wir bei James Clear und Atomic Habits.
Auch sehr geiles Buch.
Ganz großes Buch, ganz, ganz groß. Vielleicht noch so für jeden, der jetzt Speichel geleckt hat und gerne mehr über dich und deine Arbeit lesen möchte oder möglicherweise dich kontaktieren möchte, um mit dir zusammenzuarbeiten. Was ist denn so dein Kontaktweg dafür?
Also ganz simpel, schaut einfach auf effektlab.de. Oder wer ganz konkret einen Termin ausmachen will, effektlab.de/Kontakt. Mehr muss man gar nicht wissen. Und das alles andere klärt sich. Und für ein lockeres Gespräch ist immer Zeit, um auszuschauen, was ist das individuelle Herausforderung, das individuelle Problem. Auch einfach mal nur quatschen. Für ein Erstgespräch nehme ich mir immer Zeit und da kann man dann meistens immer schon die nächsten Schritte draus machen. Ich habe wenig Hochglanzflyer oder irgendwelche Sachen. Klar gibt es PowerPoints und Detailinformationen, wenn man sich näher kennengelernt hat und wenn man im Endeffekt dann genau weiß, wo die Reise hingeht. Aber alles, was man wissen muss, ist www.effektlab.de oder www.effektlab.de/Kontakt.
Ich dachte jetzt im Vorfeld noch, dass ich dich fragen sollte, ob du so ein Produkt hast von dir, was du am liebsten empfiehlst. Aber nach allem, was ich jetzt gelernt habe, gibt's das nicht.
Ich kann sagen, dass ich natürlich Lieblings-Apps habe, dass ich natürlich Lieblingsbücher habe, die ich jedem empfehlen kann. Und ich kann natürlich auch komplett sagen, wenn mich jemand fragt, mit was machst du es denn, dann habe ich für alles ein Tool. Und dazu stehe ich auch. Aber in der Tat beiße ich mir mittlerweile auf die Zunge und warte immer erst ein Gespräch ab und sag, was hast du denn überhaupt für Herausforderungen? Wie ist dein Alltag? Wie sieht es aus? Wie sehen deine Kunden aus? Wie an welchem Punkt stehst du? Und für meine Zunft als Berater ist es wichtig, die Diagnose zu machen, jemanden kennenzulernen und dann kommt von mir sehr, sehr schnell auch mal ein Tipp.
Dankeschön. Dann bin ich jetzt leer mit Fragen. Wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war für mich enorm ertragreich. Ich hoffe auf noch weitere.
Sehr, sehr gerne. Für mich ebenfalls. Und oftmals, mir wird es jetzt wieder bewusst, je mehr man auch einfach über die Dinge spricht, vielen Dank für deine tollen Fragen. Und ich glaube auch, um das nochmal zu sagen, zur Digitalisierung und zum Allgemeinen und zum Machen gehört einfach eine große Portion Mut. Und Mut zeige ich am besten, indem ich die Dinge einfach mache, wenig hinterfrage, einfach sich drauf einlassen. Und man kann nicht alles perfekt machen, es geht nicht. Aber indem man sich eben nicht in seinem Schneckenhaus bleibt als Unternehmen und sagt, wird schon vorbeigehen. Eins kann man sagen, Digitalisierung ist keine Krankheit über den Schnupfen. Die bleibt, ja. Und wichtig ist, sich auf Kongresse zu informieren, Podcast wie deinen anzuhören, mit Gleichgesinnten auszutauschen, sich kritischen Fragen stellen zu lassen. Ja, dieses Sammelbecken ist ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen. Und man kann Digitalisierung auch nicht komplett durchplanen. Ja, wer weiß, was in 3 Jahren ist. Keine Ahnung, was da für Tools rauskommen. Es ist aber wichtig, eine Haltung zu haben, die Bestand hat. Eine Haltung zu haben, sich neugierig zu sein, mutig zu sein, um auch immer einen kleinen Teil der Arbeitszeit auch dafür herzunehmen, um einfach zu schauen, was ist hinter dem Tellerrand. Ja.
Was für ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Thorsten.
Vielen herzlichen Dank.
Was waren meine 3 wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, erfolgreiche Unternehmen werden vernetzte Unternehmen sein. Zweitens, ganzheitliches Unternehmertum beinhaltet eine Customer Journey und eine Employee Journey. Drittens, das Ego hat keinen Platz in effektiven Strukturen. Du findest Thorsten in den Shownotes mit dem Link zu seiner Website, aber auch zu seinem LinkedIn-Profil. Außerdem siehst du dort die Bücher, über die wir gesprochen haben, und einen Link zu einem TED-Talk mit Jaron Lanier. Und das ist ganz großes Keynote. Ich habe es damals sehr genossen, mehrfach weitergeleitet, und ich wünsche dir viel Spaß damit. Teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.